herzlich willkommen zum Aus dem Exil-Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 135. Folge. Wir beenden heute mehr oder weniger offiziell die Sommerpause für Fortuna Düsseldorf und stimmen auf die neue Saison ein. Und ja, das machen wir in der gewohnten Runde. Das heißt, alle sind hier dabei. Hallo Tim.
Ja, einen schönen guten Abend aus Berlin.
Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und hallo Jan.
Hallo zusammen.
Ein herzliches Hallo auch von mir, vom Lukas. Und ja, ich glaube, bevor wir starten, machen wir nochmal einen kleinen Werbeblock. Das hatten wir auch schon sehr lange nicht mehr.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Beginn der neuen Saison wollen wir uns natürlich auch nochmal bedanken für eure Treue und freuen uns wie immer über Zuschriften, über Kommentare, über sonstige Anmerkungen, Kritik und so weiter. Ihr könnt uns kontaktieren über E-Mail, zum Beispiel die E-Mail-Adresse ist exil@fortuna-podcast.de. Ihr könnt uns schreiben und oder folgen bei Twitter. Da ist das Handle @ausexil. Ein anderes Thema sind diese Bewertungen bei Apple Podcasts. Und ich weiß nicht, was ihr für Podcatcher nutzt. Da ist es auch super für uns, wenn ihr ein, zwei Sätze schreibt dazu. Freuen wir uns auch sehr drüber. Dann ist das Ganze aktueller. Also sehr gerne auch in den verschiedenen Podcatchern uns bewerten und schreiben. Selbstverständlich freuen wir uns auch über Mund-zu-Mund-Propaganda, empfehlt uns weiter. Euer Fortuna-begeistertes Umfeld wird es euch bestimmt danken. Außerdem wollen wir noch darauf hinweisen, dass in der 11-Freunde-Saisonvorschau ein paar Worte von uns auftauchen. Da haben wir so ein paar, also in dem Bundesliga-Saisonvorschau-Heft. Ich weiß nicht, ihr könnt mir sagen, wie es genau heißt. Auf jeden Fall kann man da ein paar Worte von uns finden. Könnt ihr ja mal blättern und auch dazu sagen, was ihr zu unseren paar Antworten auf die paar Fragen, die uns da gestellt wurden, denkt. Also vielen Dank und auf eine neue Saison auch in diesem Podcast.
Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt schon dabei sind, zu empfehlen und aufzufordern, mit uns in Kontakt zu treten und so weiter, dann kann man auch auf jeden Fall direkt zu Anfang der Folge auch mal wieder auf unsere Tippspiele hinweisen. Unsere neue Tipp-Kick-Saison startet oder Kicktipp. Ich werde es auch in 100 Jahren nicht gelernt haben, welches von beiden jetzt richtig ist, aber ihr wisst schon, was ich meine, Kicktipp. Da wo man Ergebnisse tippen kann, auf jeden Fall gerne teilnehmen. Die Runde heißt Aus Exil, aus dem Exil, ich glaube Aus Exil. Auch da kann man auch bei Twitter nochmal nachschauen, wie es heißt, aber ich glaube, das ist sehr einfach zu finden, könnt ihr einfach teilnehmen. Und es gilt wie jedes Jahr, es gibt am Ende für den Sieger, für die Siegerin dieser Runde auch einen kleinen hervorragenden Preis zu gewinnen. Wer könnte das besser wissen als mit dem OWL-Vertun der Gewinner aus der letzten Saison, wenn da nicht das Geschenk quasi noch, der Preis quasi noch unterwegs wäre, wie es halt so ein bisschen bei uns fast schon typisch ist, dauert das alles ein bisschen länger, ist aber in Arbeit auf jeden Fall versprochen und sollte in den nächsten Tagen oder Wochen dann hoffentlich auch bei ihm eintreffen. Also das kann immer ein bisschen dauern, bis dieser Preis dann zugesandt wird, aber er kommt auf jeden Fall und das lohnt sich, würde ich sagen.
Das Tippspiel heißt übrigens Aus dem Exil. Zusammengeschrieben, klein.
Und wir packen den Link nochmal in die Shownotes zu diesem Podcast.
Sagt der Tim.
Ja, da werden wir mit Sicherheit. Wir werden uns da auf jeden Fall auch noch dran erinnern, dass wir das machen müssen am Ende von diesen 3 Stunden 45, die wir jetzt über den Fortuna-Sommer reden werden. Weiterhin würde ich auch nochmal darauf hinweisen, wer das mag, auch gerne bei der Kicker Interactive Liga teilnehmen. Auch die ist wieder neu aufgesetzt. Da habe ich auch bei Twitter den Link gepostet, wer den ansonsten noch haben will. Das, da wird halt irgendwie so ein Link generiert. Gerne uns auch einfach nochmal kurz irgendwo schreiben. Die Kanäle dafür hat Moritz ja eben schon genannt. Und ja, da auch einfach gerne an unserer Liga teilnehmen. Das macht auf jeden Fall irgendwie auch Spaß, weil man nämlich so viele Fortuna-Spieler in den eigenen Kader wählen kann, wie man möchte. Also,
ja. Ja, wie viele sind das denn überhaupt?
Das ist eine andere Frage, die wir vielleicht ja, etwas später in der Folge gleich nochmal ansprechen werden. Werden wir aber wohl ziemlich sicher ansprechen, glaube ich. Aber ich glaube, wir versuchen erstmal uns so nach und nach, nach über die etwas leichteren Themen ja, zu der Kader-Thematik vorzutasten, oder?
Bin ich auch der Meinung, ja.
Gibt es leichte Themen?
Ja, da gäbe es ja zum einen solche Themen, die jetzt bisher, ja, die wir vielleicht mal wenigstens kurz ansprechen müssen, weil es halt passiert ist, seit wir das letzte Mal aufgenommen haben, was jetzt aber, glaube ich, ja, ich glaube, die Fortuna-Anhängerschaft nicht um den Schlaf gebracht hat in den letzten Wochen. Und da wäre zum Beispiel die DFB-Pokal-Auslosung. Wer ist denn der neue Gegner?
Ja.
In der ersten Runde.
Das ist der FVL Illertissen. Ich kannte ihn bis zu dieser Auslosung nicht, aber ich glaube, der Jan, der hat schon mal Bekanntschaft mit diesem Verein gemacht.
Ja, ich habe ja eine ganze Weile in München gewohnt und habe mich natürlich in München an den einzigen Münchner Fußballverein orientiert, den es da zu sehen gibt, nämlich dem TSV 1860 München, der wenig später nach meiner Ankunft in München abgestiegen ist, und zwar direkt von der zweiten in die vierte Liga, die Bayernliga. Und da spielte man dann eben auch gegen Illertissen. Und dieser, also es war ein, ich erinnere mich eben noch, dass ich gegen Illertissen das Spiel gesehen habe, weil es da relativ hoch ausfiel für den TSV 1860 München. Und insgesamt muss man sagen, dass die Bayernliga von den vierten Ligen, die es so gibt in Deutschland, eher schwach ist, weil Bayern halt unbedingt selber eine eigene vierte Liga aufziehen muss und das für den Preis, dass diese sportlich halt nicht sonderlich attraktiv ist und auch, naja, das ist attraktiv, aber halt nicht so qualitativ hochwertig. Das jetzt gesagt, habe ich natürlich den Jinx gesetzt für den Erstrunden raus der Fortuna. Aber, und natürlich hat sich seit 2017 auch viel verändert bei diesem Verein. Aber aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ist ein machbares Los, wie so Erstrundenlose halt eben sein können gegen Viertligisten. Und die Bayernliga ist eben eine nicht sonderlich starke vierte Liga, um das zum dritten Mal gesagt zu haben.
Ja, also ich glaube, alles Weitere zu Illertissen, falls es da noch irgendwas gibt, im Augenblick haben wir da, glaube ich, jetzt sehr, sehr wenig herausgearbeitet, aber ich glaube, das wird jetzt auch niemand wirklich von uns erwartet haben bisher. Könnten wir dann vielleicht irgendwie nochmal ansprechen, wenn es dann wirklich auch gegen Illertissen in der ersten Runde im DFB-Pokal geht. Das ist nach dem zweiten Spieltag. Ja, ich glaube, Jan hat es gesagt, machbares Los. Und ja, sollte man auf jeden Fall zusehen, dass man da nicht stolpert.
Was sind denn die Vereinsfarben, Jan?
Blau-Weiß, glaube ich.
Ja, das heißt, man könnte gegebenenfalls die neuen Trikots in Action sehen, auch bei diesem Spiel schon. Was haltet ihr davon?
Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ob es da jetzt ums Heim- oder ums Auswärtstrikot geht. Ich glaube, das gibt ja dann immer meistens noch, es gibt ja eigentlich immer noch heißt das Alternativtrikot, also quasi dieses dritte Trikot, ja. Was da normalerweise, glaube ich, jetzt traditionell das ist, was bei Fortuna immer komplett verunglückt. Diese Saison finde ich ehrlicherweise, dass das aber eigentlich schon vom Auswärtstrikot relativ gut übernommen wird, weil das wirklich richtig scheiße aussieht. Also so der Ansatz, den man da gewählt hat, den finde ich ja erstmal gut, ne? Dass man halt sagt, total schlicht, weiß, kein Heckmeck, gar nichts. Aber ja, ich weiß nicht, irgendwie so wie die Sponsoren dann darauf angeordnet sind. Dieses neue Adidas-Logo mit diesen drei Streifen sieht sowieso komplett furchtbar aus, finde ich. Aber wie dann halt vorne der Hauptsponsor mit Targobank da so drauf gebappt wird, das sieht so billig und so schäbig aus. Also ich finde es wirklich fast unfassbar. Das sieht aus wie so ein 7,99 Euro Shirt von Kick oder von Teddy oder keine Ahnung. Also wirklich, das gibt mir wirklich nur richtige billige Vibes irgendwie. Da möchte, also boah, ich hoffe, dass die Fortuna das sehr, sehr wenig anziehen wird und dass das, ja, es ist ja auch eigentlich immer traditionell so, dass in dem hässlichsten Trikot die Fortuna immer am meisten Spiele verliert. Das habe ich doch jetzt gerade richtig in Erinnerung, oder?
Stimmt.
ja, also ich meine, das ist natürlich alles Geschmackssache, aber ich glaube, bei diesem Auswärtstrikot lässt sich wirklich nicht groß streiten. Also ich bin ein Fan von schlichten Trikots, aber ich meine, wenn der Sponsor dann in all seinen buntesten Farben darauf präsentiert wird, dann ist das schon ein ziemlicher Griff ins Klo.
Sieht dann aus wie so ein Aufwärmtrikot, ne? Dass
ja.
Ja. Ich frage mich halt, wie oft die das überhaupt anziehen werden, weil ja das Heimtrikot auch schon sehr weiß ist. Klar, es ist rot-weiß, aber in welchen, also es muss ja immer sich klar vom Gegner abzeichnen. Und naja, gut, vielleicht, ich merke selber, dass mein Gedankengang nicht komplett durchgedacht ist, aber es könnte sein, dass dieses dritte Alternativtrikot, von dem Lou ja schon meinte, es ist traditionell das Schwierigste, dass das auch zum Einsatz kommt diese Saison und nicht nur, weil irgendwie Sondertrikots wieder rausgebracht werden.
Ja, ja, gehe ich aber eigentlich auch komplett mit, dass genau das wahrscheinlich passieren wird, ne? Weil ich glaube, Jan, du hast schon recht, die sind sich schon farblich, glaube ich, relativ ähnlich. Und ja, da müssen wir es, glaube ich, halt wirklich hoffen, dass, ja, dass eben dieses dritte Trikot sich da farblich irgendwie erstens von den anderen beiden irgendwie vernünftig abhebt und dass es dann eben trotzdem auch vernünftig aussieht. Da muss man nämlich dieses, gut gemeinte, schlichte, aber halt irgendwie dann letztendlich schlecht ausgeführte Auswärtstrikot gar nicht so oft anziehen.
Aber das heißt, dass das Heimtrikot durchaus mehr deinem Geschmack entspricht?
Also ja, also auf jeden Fall ganz sicher mehr. Das fängt ja schon mal allein damit an, dass man sich ja beim Heimtrikot dann ja scheinbar, da hat man ja scheinbar dann ja schon mal irgendwie jemanden drüber schauen lassen, der so ein, weiß ich nicht, irgendwie so gewisses Gespür für Ästhetik und Stil irgendwie hat und der dann die Targobank hat überzeugen können, dass man da dann eben nicht die eigenen Vereins, die eigenen Firmenfarben, die eigenen Logofarben unbedingt aufs Trikot batschen muss, sondern man hat das angepasst, sodass alles rot-weiß ist. Dadurch gewinnt das Trikot ja schon mal erstmal unglaublich viel, muss man sagen. Finde auch eigentlich so diesen Ansatz mit rot-weiß gestreift gar nicht so schlecht. Also ich glaube, eins meiner Lieblingstrikots wird für immer das 95-96 mit Diebels vorne drauf sein, weil das einfach eine der ersten Saisons gewesen ist, wo ich regelmäßig ins Stadion gegangen bin. Also ich find das erstmal ganz gut, ja, schon einfach einen guten Ansatz. Aber so richtig komplett warm werde ich damit nicht. Also ich würde weder sagen, dass es hässlich ist oder so, aber irgendwie schaltet das für mich nicht so richtig Fortuna-Vibes aus, falls ihr versteht, was ich meine. Also auch jetzt weiß ich nicht, ich habe jetzt heute das Mannschaftsfoto gesehen zum Beispiel. Wenn man das sieht, habe ich nicht so richtig das Gefühl, dass da dass das halt ein Foto von Fortuna ist, aber das ist bestimmt auch einfach eine Gewöhnungsfrage und nach dem fünften, sechsten Spieltag kräht da in meinem Kopf keine Haaren mehr nach.
Also ich glaube auch, es soll so ein bisschen eine Hommage an das Diebels-Trikot sein und ich hatte genau die gleichen Gedanken wie du, Lou, als ich heute dann nochmal diese Mannschaftsfotogeschichten gesehen habe und so, dass ich irgendwie dachte, ja okay, es ist schon doch nah an diesem Bayern-Trikot von damals dran, was Lou ja auch da als allererste Assoziation hatte. Ich finde es aber also eigentlich schön und dann gucken wir mal, wie das im Heimspiel aussieht. Das andere, ich wollte nur sagen, ich glaube, wenn ein Sponsor darauf verzichtet, seine echten Sponsorfarben auf dem Trikot zu haben, ist das, glaube ich, eher immer ein Zugeständnis und wahrscheinlich die Targobank darauf gepocht, dass wenigstens auf einem Trikot auch das Logo in der Farbe dieser Firma auf der Brust prangen darf oder auf dem Bauch.
Ja, was ihr so ansprecht mit den, es strahlt nicht die Fortuna-Vibes aus, das würde ich unterstreichen wollen, weil, also wann war es das letzte Mal, dass man sich nicht klar für eine Hauptfarbe, also entweder rot oder weiß, im Heimtrikot entschieden hat? Also das ist ja schon echt extrem lange her. Oder vergesse ich da irgendein Trikot?
Ich habe also bei sowas immer so ein Gedächtnissieb im Hirn.
Also es war ja, mal
doch,
es gab, eine...
Doch, ich erinnere mich, ja. Ich erinnere mich an... war das so, vielleicht sogar die Aufstiegssaison von der dritten in die zweiten Liga? Also ich sehe da so Ahmed Schäbe in so einem geringelten, also einfach noch viel, viel häufiger gestreiften Trikot. Wobei da auch weiß etwas mehr die Überhand haben könnte, wenn ich es nochmal so nehme, mit Sparkasse Düsseldorf vorne drauf. Mhm. Also so ja. Auf jeden Fall so um 2008 müsste das gewesen sein.
Ja, genau. Es ist eine Weile her, oder?
Es ist eine Weile her, ja.
Ja, es ist tatsächlich aber enger geblockt. Ich habe es mir jetzt gerade aufgemacht.
So dünnere Streifen.
Genau, die Streifen sind dünner, ja.
Aha. Das ist aus 2008 tatsächlich.
Das sagt mir jetzt f95trikots.de.
Und das sagt mir auch der Name Ahmed Zebe.
Ach, jetzt da ist übrigens auch ein Hamza Çakır-Trikot, das man da. Wir hatten ihn im Vorgespräch ja schon erwähnt. Ich möchte ihn nur erwähnen, weil er mir gerade hier entgegenläuft. Ja? Ich möchte nicht, ne? man kann, soll eure Fantasie anregen, worüber wir im Vorgesprächen nostalgieren, wenn wir über Hamza Çakır sprechen, aber er taucht nicht hier auf. Naja, weiter zu den. Also, ich unterstreibe das. Ich bin da eher bei Lou. Gewohnheitssache. Schauen wir mal nach, wie es dann wird. Dritten, vierten Spieltag, fünften Spieltag.
Okay, vierter Spieltag, fünfter Spieltag, wird sich das mit Sicherheit irgendwie schon wieder eingespielt haben. Gegen wen spielt man denn überhaupt irgendwie an diesen Spieltagen, beziehungsweise gegen wen spielt man denn überhaupt an welchem Spieltag? Das war ja für uns irgendwie auch eine Frage, die uns relativ lange umgetrieben hat, die ja, glaube ich, irgendwie jeden Fan eines jeden Fußballvereins immer so ein bisschen umtreibt im Sommer. Wann wird endlich der Spielplan veröffentlicht? Und das ist dann irgendwie Ende Juni meistens der Fall. Und dann wird gefachsimpelt. Ist es jetzt ein guter Spielplan? Ist es ein schlechter Spielplan? Sowohl vielleicht jetzt für die Fortuna an sich, aber auch persönlich. Man hat sich ja manchmal so ein paar Sachen rausgepickt, ein paar Spiele, die man gerne mitnehmen würde. Vielleicht erstmal der Blick irgendwie auf die Fortuna an sich. Letztes Jahr, glaube ich, war ja irgendwie besonders prägnant, dass man in der Hinrunde sehr, sehr viele schwere Auswärtsspiele im Herbst hatte. Wenn ihr jetzt auf den Spielplan blickt, was fällt euch denn da irgendwie zuerst ins Auge? Ist der ausgewogen? Ist der am Anfang besonders schwer? Ist der am Ende besonders schwer? Ich weiß nicht.
Das sind pädagogische Fragen hier, die wir gestellt
haben. Also, ja, Tim, bitte.
Tatsächlich, so auf den ersten Blick wirken natürlich die ersten drei Spiele für mich wie ein Hammer. Auf den zweiten Blick, naja gut, bei Hertha, das kann man vielleicht relativieren. Da werden wir dann, wenn wir, Quatsch, wir wollen heute keine große Vorschau auf Hertha machen, weil wir auch noch nicht so genau wissen, wie sich das darstellt. Also ich finde so den Auftakt gegen Hertha finde ich eigentlich ganz schön. Das Einzige, was mir da so ein bisschen alle meine Pläne zerrüttet hat, ist, dass ich vor Ewigkeiten eine Reise gebucht habe und nicht gehofft habe, dass wir das Topspiel direkt bestreiten und ich es somit leider nicht sehen kann. Aber das ist steht auf einem anderen Blatt Papier. Also das finde ich eigentlich vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt, aber ansonsten so. Also Hertha, St. Pauli, Paderborn als erste drei Spiele, das kann halt auch richtig nach hinten losgehen.
Ja, da würde ich zustimmen, auch wenn, glaube ich, Hertha, genau wie du sagst, eine ziemliche Wundertüte ist und wahrscheinlich je früher man gegen die spielt, umso besser. Insgesamt finde ich schon, dass es echt ziemlich gesalzen losgeht, weil man spielt dann zwar am vierten Spieltag gegen Elversberg, aber danach mit Karlsruhe und Rostock gegen zwei Teams, die, glaube ich, im Vergleich zur letzten Saison echt nochmal einen Schritt nach vorne machen werden. Also gerade von Karlsruhe erwarte ich mir ziemlich viel. Dann Hannover, da kann es halt irgendwie immer sein, dass die endlich mal ihr Potenzial abrufen. Dann Hamburg, das alles an den ersten acht Spieltagen. Also ich finde schon, dass es echt ziemlich gesalzen losgeht und dann halt irgendwie ein bisschen einfacher wird. Also es wird auf jeden Fall darum gehen, ja, so aus dem ersten Saisonviertel mit ein paar Punkten schon rauszugehen und dann sollte es eigentlich etwas einfacher werden, aber es ist natürlich irgendwie auch immer
jetzt würde ich aber auch
extreme
mal,
Zukunft.
Jetzt würde ich mal ganz kurz nachfragen wollen, Lou. Also Osnabrück kann ich mitgehen als Aufsteiger und Wien Wiesbaden gegebenenfalls auch. Aber bei diesen ganzen anderen Mannschaften, Braunschweig haben wir jetzt auch nicht geglänzt in der letzte Saison, dann Fürth, dann Schalke, dann Nürnberg, wissen wir genau, was da passieren kann. Deswegen wäre so ein bisschen meine Frage, was sind denn für euch die Gegner, die wir schlagen müssen quasi? Also wo man sagen würde, das sind dann einfachere Gegner. Wenn jetzt Rostock und Karlsruhe zum Beispiel schon eine Etage höher anzusiedeln sind als letzte Saison, wer bleibt denn dann noch in der Etage, wo man sagen muss, da wird es dann einfacher in Anführungszeichen?
Ich glaube, das ist ein sehr berechtigter Einwand. Ich würde auch mich eher auf diese ersten drei Spiele konzentrieren, wo man ja irgendwie sagen kann, St. Pauli, die haben die Rückrunde ziemlich dominiert, da scheint irgendwie der Trainer ein guter zu sein. Und Paderborn hat mal wieder früh Kader zusammengestellt. Eine völlig irrwitzige Vorstellung. Und klar, dann Hertha, ein großer Name, aber ich würde auch sagen, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, auf dich zu treffen. Weil da einfach, wenn man sich das mal anguckt, da ist ja noch viel mehr im Argen, was die Kaderzusammenstellung angeht, als bei der Fortuna. Und ich glaube, das, was die Fortuna eben anbieten kann, ist schon ein Kern. Eine Kernmannschaft, die irgendwie leistungsfähig in der zweiten Liga sein kann. Wir werden da nochmal genauer drüber sprechen, aber in der Hoffnung, dass zu diesem Zeitpunkt Ende Juli noch irgendwie alle gerade auslaufen können, ist das, glaube ich, nicht so schlecht. Es hat natürlich trotzdem das Potenzial und man darf das ja natürlich auch nicht isoliert sehen von allgemeinen Gefühlen gegenüber dem Stand der Mannschaft. Und wenn man dann denkt, da müsste eigentlich im Kader noch was passieren und dann hat man ein relativ hartes Auftaktprogramm. Das ist natürlich nicht das, was man eigentlich sehen will. Aber ich würde auch sagen, also man kann jetzt nicht so tun, als ob man ja jetzt gegen jede Mannschaft in der zweiten Liga, die dann da auftaucht, verlieren muss. Ich würde sagen, St. Pauli, Paderborn, da gibt es valide Gründe zu sagen, dass das richtig schwer wird. Und danach muss man halt gucken. Ja, Karlsruhe ist halt, ja klar, Christian Eichner, lange Zeit Trainer, ist immer gut, wenn du halt so einen hast. Aber auch danach, klar kann man da verlieren, aber zu Hause gegen Hannover weiß ich auch nicht. Und deswegen, ich konzentriere mich eher auf diese ersten Spiele, wo man vielleicht sehen kann, das erste Spiel mit geschlossenem Transfermarkt ist dann das Karlsruhe-Spiel. Und danach wird sich ja auch noch mal etwas verändern, weil nach dem Schluss des Transfermarktes am 30.08.1.9. gibt es anscheinend eine Länderspielabstellung, sodass der nächste Spieltag am 16.09., also zwei Wochen nachher erst stattfindet. Und ich glaube, da verändert sich nicht nur bei der Fortuna, sondern auch bei allen anderen Vereinen noch ein bisschen was. Und ich glaube, das würde ich jetzt einfach mal so geistig trennen, eine Zäsur setzen, bevor es angefangen hat, diese ersten Spiele im August sich anzugucken als Block. Und das ist dann schon irgendwie ein tückisches Auftaktprogramm. Aber sicherlich auch nicht schlecht, dass man gegen Paderborn zu Hause spielt zum Beispiel.
Finde ich einen total guten Punkt, den du da machst, dass wir halt jetzt irgendwie quasi sagen, wir teilen uns das irgendwie erstmal ein. Es sind 5 Ligaspiele bis man quasi mit vollem Kader spielen kann und das wahrscheinlich relativ bei der Fortuna relativ viel halt irgendwie noch in den letzten Tagen passieren wird und dass dann halt irgendwie auch bestimmt der ein oder andere Spieler gegen Karlsruhe noch gar nicht dabei ist oder vielleicht irgendwie auch nur sehr, sehr wenig Einheiten bisher mit der Mannschaft trainiert hat. Ich glaube, da können wir jetzt ja eigentlich schon fast sicher von ausgehen. Von daher, genau, ich finde eigentlich auch, dass man das so anschauen muss. 5 Spiele, da muss man irgendwie gucken, dass man sich halt irgendwie so durchwurschtelt und dann geht es halt irgendwie los und man sollte halt irgendwie aus diesen 5 Spielen mit einigem Zählbaren irgendwie rausgehen und ja, vielleicht läuft es aber eben auch ganz anders. Also man kann ja schon auch irgendwie diesen Case, dass es irgendwie bei der Hertha der perfekte Moment ist, um Opti zu treffen, dass es da irgendwie nicht läuft, ja sogar auch mit viel gutem Willen auch auf St. Pauli und auf Paderborn irgendwie anwenden. Bei St. Pauli weiß man ja nie, ob man da jetzt irgendwie die Hinrunde des Grauens und die Rückrunde, wo die alles an die Wand spielen bekommt oder umgekehrt. Eine Runde ist immer gut, die andere schlecht. Und weiß nicht, Paderborn hat halt Max Kruse verpflichtet. So, da weiß man ja irgendwie auch nicht, ob das jetzt dafür sorgt, dass der Paderborn irgendwie mit dem linken kleinen C irgendwie in die Bundesliga schießt oder ob das irgendwie alles ein riesiger Scherbenhaufen sein wird nach einem halben Jahr. Also ja, mal gucken, wie das im Endeffekt dann ausgehen wird.
Eine Frage noch zu St. Pauli. War das nicht so, dass die halt einfach die mordsmäßigen Zweitliga-Jahre gehabt hätten, wenn denn der Spielplan sich nach dem Kalenderjahr richten würde? Insofern, wenn die halt eine extrem gute Rückrunde gespielt haben, dann spielen sie nach dem Gesetz des FC St. Pauli auch eine ziemlich gute Hinrunde und dann verkacken sie es. Aber naja. Das ist alles etwas, wo wir dann nochmal drauf eingehen werden, kurz bevor es um die Spiele geht. Dann haben wir auch schon einmal St. Pauli gesehen. Und ich glaube, bei Hertha kann heute niemand von uns wirklich verlangen, dass wir eine große Einschätzung geben, weil das ist tatsächlich ein absolutes Chaos dort noch. Und wir werden es sehen.
Wir werden es sehen. Das ist also eine schöne Floskel, die Überleitung bringt. Ins nächste Thema oder möchte noch jemand was sagen? Zum Spielplan?
Wir können gerne weitergehen, würde ich sagen, ja.
Also das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, dass ich mich riesig auf den Schneeregen in Berlin freue, wenn ihr alle mich hier besuchen kommt.
Wann ist das nochmal?
Ja, Ende Januar.
Oh Gott. Ach ja, stimmt. Wir hatten ja eigentlich auch noch diesen Teil, das, was wir uns irgendwie persönlich gewünscht haben. Also das war, glaube ich, ja eigentlich, also das, was ich mir gewünscht hatte und wir uns ja, glaube ich, alle, war ja eigentlich ja zu einem zumindest einigermaßen wettertechnisch vertretbaren Datum Berlin und Tim irgendwie zu besuchen und da irgendwie ein schönes Wochenende zu haben, wenn Fortuna da spielt. Es ist jetzt Mitte Januar geworden und
ich spüre diesen kalten Wind jetzt schon.
Ja, absolut. Der Wind, der irgendwie sich durch Sibirien und irgendwelche schlesischen Tiefebenen einmal komplett mit minus 20 Grad bis Berlin reinschiebt. Das wird spaßig.
Tag. Ja, es ist. Und kannst dann um 13 Uhr ein Flutlichtspiel machen, weil es schon wieder dunkel wird.
Genau. Und jeder Hertha-Fan überlegt sich auch dreimal, ob er zu diesem Spiel überhaupt hin muss.
Ich bin mir ehrlicherweise nämlich gar nicht so sicher. Also das muss man der Hertha ja jetzt auch mal lassen. Also die haben letzte Saison eine relativ bescheidene gespielt, aber die Zuschauer waren ja da. Also da bin ich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt in der zweiten Liga rund um Hertha BSC und ob diese Reihen, die sich ja anscheinend geschlossen haben im Verein rund um den Präsidenten, ob das sich nicht irgendwie, ich kann mir das schon vorstellen, dass sich das irgendwie fortsetzt.
Vorstellbar ist vieles so kurz vor der Saison.
Hattet ihr noch andere Wünsche für irgendwelche bestimmten Daten, wo ihr hin wolltet, irgendwelche Auswärtstouren, die ihr mitnehmen wolltet?
In der zweiten Liga nicht.
St. Pauli kam jetzt irgendwie zu früh und ungelegen. War ich auch lange nicht mehr so als Auswärtsspiel. Vielleicht schauen wir es jetzt zum HSV.
Ja, also ich freue mich tatsächlich darüber, dass das Spiel auf Schalke irgendwie rund um den 1. Mai ist. Das ist irgendwie ganz cool, auch wenn man da gucken muss, wie man da an Karten kommt. Also das finde ich einen ganz schönen Termin.
Ich meine, das ist ja noch ein weiterer Punkt, dass halt einfach, wenn man an Fahrten denkt, einfach außer Gelsenkirchen ja nichts mehr in der Nähe ist. Ne? Ein eigentlich so eine Erfahrung, die man als Fußballfan im Westen, im Rheinland, im Nähe des Ruhrgebiets ja eigentlich nicht unbedingt gewohnt ist, aber das verschiebt sich in dieser Liga doch sehr stark mittlerweile, dass man die längeren Auswärtstouren jetzt machen muss.
Hast du recht, aber ich glaube so vom Stadionerlebnis, wo ich unbedingt hinwollen würde, wäre, glaube ich, schon zum VfL Osnabrück. Und dieses berühmte Stadion da, das ist irgendwann Mitte März, das würde mich schon freuen, das mal zu erleben.
Ja, und ich glaube, sonst, Jan hat das ja gerade schon so ganz leicht zwischen den Zeilen angedeutet, ist, glaube ich, ja auch relativ verbrieft, dass wir hier im Podcast unbedingt vorhaben, vielleicht ein oder zwei Spielchen vom SV Sandhausen zu besuchen. Die sind leider auch alle nicht gut gefallen. Also hier, weiß ich nicht, als im rheinischen Exil in Köln wohnen, da hat mich das auch sehr geärgert, dass Viktoria Köln gegen Sandhausen im Februar, im Februar ist, glaube ich. Aber gut, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht in die Sandhausen-Spielplanecke abbiegen. Aber ja, vielleicht.
Es würde uns etwas Zeit kaufen für die, weißt du, in diesem leichten, flockigen Auftakt, bevor wir dann in die etwas schwereren Themen hineingehen. Aber gut. Ja. Das wäre kein Fortuna-Podcast, wenn man nicht auch irgendwie eine Freude an diesen schwereren Themen entwickeln kann.
Ja, und ich glaube, man muss es jetzt auch dann auch einfach so festhalten. Ich glaube, die fluffigen Themen sind dann jetzt auch durch. Und wir gehen dann jetzt an in die etwas schwereren Themen.
Wie lange haben wir jetzt über fluffige Themen gesprochen? Ich hab's jetzt
eine halbe Stunde immerhin. Ne?
Das ist okay, schon. Das ist
gut. Guter Einstieg.
Womit wollt ihr denn anfangen? Lieber über Fortuna für alle reden oder über den Köln-Deal?
Kölmel würde ich auch sagen. Ich habe das Gefühl, da gibt es auch noch so ein bisschen Potenzial, dass wir uns da nicht zu 100% einig sind, alle.
Dann also würde ich sagen, ich glaube, Jan, du hast das, glaube ich, am besten im Blick, das nochmal so, kannst du uns so ganz kurz in zwei Sätzen darlegen, was da jetzt nochmal an Neuigkeiten in diesem Sommer passiert ist bei der Fortuna.
Also ich glaube ja, dass dieser Köln-Deal als erstes Thema nach den fluffigen Themen auch gut ist, weil das ja irgendwie so eine automatische körperliche Reaktion hervorruft, wenn man den Namen schon hört. Also das ist, glaube ich, ein emotional sehr schwer belastetes Thema auch. Und das macht es vielleicht auch schwerer, das, was dann kam im Ende Juni, Mitte, Ende Juni, einzuordnen, weil da mag es tatsächlich mehrere Meinungen zu geben. Also ich werde jetzt nicht ausholen über die Hintergründe des Verkaufs der Fortuna vor etlichen Jahren, Ende der 90er Jahre zu reden, sondern einfach, es wäre eigentlich, die Fortuna hätte 2,7 Millionen Euro an Kölmel zahlen müssen. Und das wird jetzt quasi aufgesplittet auf die nächsten 10 Jahre. Somit verlängert sich eigentlich das Vertragsverhältnis zwischen Kölmel und der Fortuna um eine gewisse Zeit, nämlich um mindestens 10 Jahre. Es sind sogar noch ein paar mehr, da komme ich gleich zu. Also 270.000 Euro im Jahr mit einer Verzinsung von 1%. Das ist tatsächlich, wenn man so an Kreditmargen, die sich mittlerweile ja entwickeln, auch jetzt nicht total viel. Es ist aber nicht das einzige Geld, das Kölmel noch bekommt, sondern es gibt dazu noch quasi 3,7 Millionen Euro, die dann nächstes Jahr fällig gewesen wären, wo dieser Vertrag eigentlich geendet wäre. Also nach 25 Jahren wäre man dann eigentlich raus gewesen, aber das ist nun nicht so. Man kann da mehrere Lesarten zu finden. Man kann sagen, Kölmel verzichtet auf dieses Geld, aber ganz so ist es natürlich auch nicht, sondern über die nächsten 14 Jahre, also wir sind dann schon im Jahr 2036, 37, bekommt Kölmel weiterhin Geldern aus den TV-Erlösen der Fortuna, wenn diese in die erste Bundesliga aufsteigt. Das sind dann 1,5% der TV-Erlöse, maximal 450.000 Euro pro Saison. Sowie aus den Pokalerlösen gibt es auch Gelder. Ja, also zum DFB-Pokal, wenn man da weitere Runden erreicht. Und
richtig.
Also das wäre, glaube ich, auch so wie im aktuellen Vertrag, 15% sind es hier. Ja. Und der internationale Wettbewerb ist auch noch mit drin. Wenn man das in den nächsten 14 Jahren erreicht, muss man da auch eben einen Teil von abdrücken. Also ist, man hat jetzt irgendwie diese 2,7 Millionen umgangen, diese Zahlung, die man geben hätte müssen. Und eventuell werden von diesen 3,7 Millionen, die da hätte fließen müssen, noch bis zum Ende des Vertrages, sind eben auch dem entgeht man eben auch, wenn man sportlich nicht erfolgreich ist. Also man muss, um an diese 3,7 Millionen zu kommen, zumindest, das hat die Rheinische Post vorgerechnet, quasi die Hälfte dieser 14 Jahre in der ersten Liga sich befinden. Da wir als Fortuna-Podcast aus dem Exil ja eher aus der pessimistischen Ebene sind, würden wir sagen, das ist ein sehr optimistisches Szenario. Eine weitere Frage ist allerdings diese DFB-Pokaleinnahmen. Also wie man die noch verrechnen kann. Die Fortuna jedenfalls sagt, dass das wirtschaftlich sinnvoll für sie gewesen sei, eben wegen der anstehenden Zahlung, die jetzt hätte getätigt werden müssen, die eben schwerer gefallen wäre wegen der finanziellen Situation. Da wird auch immer noch auf Corona verwiesen und das will ich auch nicht in Abrede stellen, dass das ein Faktor ist natürlich. Und eben diese Hoffnung, dass man eben über die nächsten 14 Jahre auch mit weniger Geld davonkommt als diese 3,7 Millionen, die eben auch noch hätten anstehen müssen. Also im besten Fall verzichtet Köln auf Geld und die Fortuna hat eben mehr Liquidität die nächsten Jahre. Aber dieser Name wird uns nach wie vor begleiten und das ist natürlich auch ein vor allem emotionaler Preis, den man da bezahlen muss als Fortuna-Fan, nicht nur ein ökonomischer, wirtschaftlicher, den die Fortuna als e.V. bezahlt.
Ja, also ich meine, im Optimalfall, um nochmal auf die Hoffnung, im Optimalfall zahlt die Fortuna sogar ein bisschen mehr als diese 3,7 Millionen, weil sie sportlich so erfolgreich ist.
Ja, das stimmt.
Kann damit aber sehr gut leben, weil es eben um dicke Töpfe geht. So.
Ja, das stimmt, ja.
Ich muss, um das zeitlich nochmal einzuordnen, ich habe das mal eben im Kopf überschlagen, darauf hinweisen, sollten wir bis dahin in denselben Frequenz diesen Podcast weiter betreiben, werden wir also circa zwischen der 800. und 810. Folge verkünden, dass dieser Deal ausgelaufen ist.
Wenn man ihn dann auslaufen lässt und dann nicht nochmal neu verhandelt. Also ich glaube, mittlerweile bin ich wirklich auf alles eingestellt, weil Jan hat ja diesen emotionalen Punkt angesprochen. Ich gehöre auf jeden Fall zu den Leuten, die das emotional schwer getroffen hat. Und da gab es, glaube ich, ja wirklich auch viele, wenn man mal so in den sozialen Medien, in Internetforen und so weiter mal so ein bisschen quer gelesen hat. Ich meine, das sind jetzt wirklich, 20, 25 Jahre, dass das halt ständig irgendwie so im Hintergrund irgendwie ein Thema ist, dass man sich da einfach, dass man da einfach nicht frei ist und dass man das jetzt halt nochmal über so eine lange Zeit halt gestreckt hat. Finde ich wirklich fragwürdig, gerade eben aus dieser emotionalen Sicht. Und da unterschätzt man, glaube ich, wirklich, was das halt mit dem einen oder anderen Fan so ein bisschen macht. Dass man überhaupt auf diese Liquidität so angewiesen ist, hat ja auch einfach viel mit Missmanagement gerade in den letzten Jahren zu tun. Und gerade deswegen ärgert mich es eigentlich besonders, weil man ja letztendlich dann jetzt wieder, also ich würde gar nicht komplett ausschließen, dass das ja vielleicht auch mal Sinn machen kann für einen Verein, letztendlich sowas wie einen externen Investor dazuzuholen. Ich finde es nicht cool. Ich will auch nicht, dass das bei Fortuna passiert, aber es gibt ja so Vereine wie zum Beispiel bei Union Berlin, wo sowas halt irgendwie Sinn macht oder wo sowas halt funktioniert hat, das meine ich. Und im Grunde ist ja genau das, was die Fortuna da irgendwie gerade macht, dass man sich jetzt einfach nochmal für 10 Jahre einen externen Investor dazuholt, so ein bisschen.
Ja, der aber halt kein neues Geld einschießt. Also das ist ja der Unterschied.
Ja, also irgendwo ja schon. Also es ist halt, ne, also ist jetzt die Frage.
Nee, du kriegst kein neues Cash aufs Konto. Du musst halt nur weniger von dem, was du reinkriegst, ausgeben an den.
Ja, aber ist doch
das ist jetzt aber ne, auf der einen Seite ein Plus, auf der anderen Seite ein Minus. Also letztendlich, ne,
entweder kriegst zahlst du jetzt 2,7 Millionen jetzt dieses Jahr. Das eine, dann hast du minus 2,7 Millionen, wenn ein Investor kommt und dir 2,7 Millionen gibt, dann hast du dieses Geld mehr. Wenn aber diese 2,7 Millionen nicht bezahlt werden, hast du das gleiche Ergebnis auf dem Konto.
Ja, okay. Also ich glaube,
um das noch kurz abzuschließen, das ärgert mich, weil Ich glaube nicht, dass die derzeitliche sportliche Leitung mit den Entscheidungen, die in den letzten Jahren getroffen wurden, die ja letztlich auch dafür gesorgt haben, dass man gerade jetzt nochmal dieses große Liquiditätsproblem hat oder zu haben scheint, dass ausgerechnet dieser sportlichen Führung nochmal mehr Geld in die Hand gegeben werden sollte, um halt versuchen, sportlich erfolgreich zu sein. So, das also finde ich absolut den falschen Weg.
Das passiert ja gar nicht so.
Das ist ja genau mein Aspekt, den ich, wenn dein Investor jetzt neues Geld reinbuttern würde, dann hätte sie das Geld. Jetzt hat sie das Geld immer noch nicht. Ich glaube, das ist ein Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich würde halt sagen, dass diese Argumente mit Corona und so schon irgendwie ein Aspekt sind, der valide ist und wo ich finde, dass man das auch ernst nehmen kann. Ja, andere Vereine haben das auch gemacht, dass die halt irgendwie nochmal Fremdkapital aufgenommen haben oder halt irgendwie neue Aktien ausgestoßen haben und so weiter und so fort. Da würde ich halt das Wort Misswirtschaft vielleicht etwas anders sehen. Also es gibt sicherlich externe Gründe dafür, dass die Fortuna einfach weniger Geld hatte, als sie rechnen konnte, trotz auch mit Abstieg und so weiter. Dass man aber das Geld, das man dann eingesetzt hat, nicht immer sinnvoll eingesetzt hat, das ist aber natürlich auf einem anderen
Punkt. Das ist ein anderer, ja.
Genau, und den würde ich aber auch unterschreiben. Ja, also ich glaube, das muss man irgendwie. Es ist, glaube ich, schwer zu trennen und es ist trotzdem irgendwie, glaube ich, nicht ganz, wird dem auch nicht ganz gerecht, wenn man das jetzt nur auf irgendwelche Ablösezahlungen, die vielleicht ein bisschen erhöht waren oder zu hoch waren oder halt Spielergehälter, die zu hoch waren, beschränkt, sondern da gibt es eben noch wirtschaftliche Zwänge, die eben aus der Corona-Zeit auch kommen. Ja, das möchte ich hier nur anmerken, auch wenn ich natürlich glaube, dass man das Geld, das man halt eingesetzt hat, hätte auch sinnvoller einsetzen können. So.
Ja, oder man hätte halt weniger Geld einsetzen sollen. Und das hat man ja augenscheinlich die letzten 3 Jahre nicht gemacht. Und da hat man wirklich wirklich viel Geld eingesetzt. Ich kann wirklich auch nur noch mal allen empfehlen. Man kann sich das ja bei Transfermarkt sehr, sehr gut anschauen, welche Mannschaften halt welche Transfersalden gehabt haben, gerade in den letzten Jahren in der zweiten Liga. Und wenn man da jetzt mal so komplette Dickschiffe, die aus der ersten Liga absteigen, wie Bremen, wie Schalke, wie Stuttgart halt irgendwie rausrechnet, dann hast du da irgendwie noch den HSV. Und sonst halt, glaube ich, halt eben dann nur diese, ja, ich nenne sie jetzt mal Chaosvereine, die halt nicht wissen, wie man mit Geld umgeht, wie Nürnberg und Hannover und halt eben Fortuna, die da halt so mit Geld um sich werfen. Und ja, halt da einfach überhaupt nicht genügend Ertrag halt irgendwie rausbekommen. Und deswegen finde ich das einfach falsch, gerade zu dem jetzigen Zeitpunkt, das nochmal zu machen. Also einfach, letztendlich gibst du ja wirklich diesen Leuten doch nochmal irgendwie mehr Spielraum in die Hand, den sie eigentlich nicht verdient haben.
Da bin ich mir halt nicht so sicher. Also ich weiß nicht genau, also natürlich gibst du ihnen mehr Spielraum, indem du die finanziellen Möglichkeiten erweiterst, aber die Frage ist halt, ob sie sonst überhaupt gar keinen Spielraum gehabt hätten und ob es jetzt nicht eine Situation ist, wo man sagen muss, zum Glück hat man noch irgendeinen Spielraum. So, weißt du? Also ich gehe mit dir d'accord, dass in den letzten Jahren gerade Spieler aus der Richtung Wolfsburg geholt wurden, wo man sagen muss, aber naja, trotz allem ist ja so die Frage, um sich da aus diesem Vertrag zu verabschieden. Und dann mit diesem Kader, den man jetzt hat, komplett die Saison spielen zu müssen und am Ende abzusteigen, wäre es das wert?
Ich glaube, das ist halt so ein bisschen der Druck, der dabei ist, ne?
Ja, also das Ding ist, ich glaube, du hast zu 100% recht bei dem, was du sagst gerade, Tim. Nur, ich glaube, ich möchte einfach nur noch mal auf diese Situation hinweisen, was da halt gerade passiert ist. Wir sind jetzt 3 Wochen, noch nicht ganz 3 Wochen, im neuen 3-Jahres-Vertrag von Klaus Allofs, der teuerste Mann im Verein ist. Wir sind noch nicht 3 Wochen im neuen 3-Jahres-Vertrag von Klaus Allofs. So, das kann man nicht oft genug erwähnen. Der Vertrag wäre ausgelaufen jetzt im Sommer. Das werde ich auf meinem Sterbebett noch vor mich hinbrabbeln. So, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier passiert? So, also das ist doch so offensichtlich, dass da nicht gut gearbeitet wurde und dass, glaube ich, Klaus Allofs mit Sicherheit nicht derjenige ist, der irgendwie für einen Sparkurs steht, sondern der wahrscheinlich jetzt wieder jeden einzelnen Euro, den die Fortuna noch nicht hat und den die Fortuna eigentlich dreimal umdrehen müsste, noch irgendwie dafür verfeuern wird, damit irgendwie dieser Traum am Horizont aufrechterhalten bleiben kann, dass man sich in der Relegation mit 4:0 und 4:0 vom VfB Stuttgart nach Hause schießen lässt. Und das ist doch einfach eine Riesenscheiße.
Also ich würde auch sagen, ich merke halt, dass wir, ich glaube, dieses Fortuna für alle, das verschiebt sich jetzt hinter die Kader-Diskussion, weil dann nicht, das ist, glaube ich, ein Punkt, der eben zusammenhängt. Was du, ich glaube, dass du, Lu, schon ein Argument hast mit dem Umgang mit Geld, das hat natürlich auch was damit zu tun, wie, mit welcher Strategie die Fortuna auf die Kaderplanung schaut und auf Transfer schaut. Das ist ja immer das ist ja auch nicht die, wir sind ja nicht die Einzigen, denen das auffällt. Und jeder, der auf Zugänge schaut, auf Transfermarkt.de der Fortuna, wird da feststellen, dass da halt kaum was zu finden ist. Nämlich drei Namen tauchen da auf. Und dass natürlich Vereine, die halt einen mit weniger Etat mehr rausholen, halt viel früher was machen, halt die ablösefreie Spieler holen, das hast du ja auch immer wieder gesagt, das ist, glaube ich, sehr valide. Und dieses Argument und diese Frage, ja, ist Klaus Allofs, ist die sportliche Leitung, mit ihrem prinzipiellen Herangehensweise eigentlich richtig für diese Liga, die zweite Bundesliga und für die finanzielle Situation des Vereins Fortuna Düsseldorf, der ja nicht im Vergleich zu anderen Vereinen der zweiten Liga gar nicht so schlecht ist, aber trotzdem eben mit gewissen Engpässen zu tun hat, ist der da der Richtige. Und der Verdacht drängt sich eben auf, und du sagst es sehr stark, Lu, und möchtest es auch noch auf dem Sterbebett sagen, dass dem nicht so ist. Und das ist echt, also die Argumente für Klaus Allofs und die Personalstrategie werden dünner. Da müssen jetzt schon richtige Granaten günstig in den letzten Wochen auf dem Platz auflaufen können, dass er halt das verargumentieren kann, warum das vernünftig ist, was er da tut. Gerade vor dem Hinblick des schweren Anfangsprogramms.
Ja, vollkommen richtig. Also ich meine, aber ich weise trotzdem nochmal darauf hin, dass all diese Kritik, die vollkommen berechtigt ist und ich glaube, die wir hier alle teilen, sich auf die Transferpolitik der vergangenen Transferperioden bezieht und möglicherweise, oder so scheint es ja auch zu sein, deshalb verhandelt man vor jedem Transfer jetzt immer mit dem Aufsichtsrat, man mittlerweile in einer finanziell so angeschlagenen Situation ist, dass man ohne sowas wie Stundung des Kölmel-Deals, Transfereinnahmen überhaupt gar nicht aktiv werden könnte auf dem Transfermarkt. Das kann man natürlich Klaus Allofs anlasten, was ich auch tun würde. Nur hat er jetzt einfach einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Und ich meine, Lu, was halt deine Logik wäre, diesen Vertrag nicht zu stunden, dann hat man noch weniger Spielraum und dann hat man es vielleicht im halben Jahr geschafft und Allofs wird geschasst. Aber das ist halt nicht so meine Herangehensweise. Ich möchte halt lieber, dass jetzt irgendwie noch was Gutes passiert und dann vielleicht in 3 Jahren er abgelöst wird. So.
Das, gut, bedingt sich das sehe ich ja im Grunde auch so. Also ich bin natürlich wünsche ich mir am allermeisten, dass ich am Ende dieser Saison mit der Mandoline vor Klaus Allofs Balkon stehen muss und um Verzeihung bitten muss, während ich meine Liebeslieder singe, weil es natürlich irgendwie doch noch zu einer hervorragenden Saison gereicht hat, weil man irgendwie noch gute Leute bekommen hat, weil man halt irgendwie ja einfach halt doch irgendwie an Sachen gedacht hat, die wir jetzt irgendwie nicht gesehen haben. Dass man da irgendwie einfach ja vielleicht doch irgendwie einen ganz vernünftigen Plan gehabt hat oder weil man einfach auch irgendwie teilweise vielleicht Glück gehabt hat, weil man in der Saison von Verletzungen verschont geblieben ist, weil man einfach den einen oder anderen Glücksgriff gelandet hat. Das kann alles passieren, aber es sieht einfach im Augenblick überhaupt nicht danach aus und deswegen ist halt wirklich schwer damit umzugehen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt gesagt hätte, okay, das war jetzt ein kompletter Fehler, diesen Deal abzuschließen, aber ich glaube, was der Abschluss dieses Deals halt bedeutet hat und dass das irgendwie alles das, was man die letzten 2-3 Jahre so befürchtet hat, nicht nur bestätigt hat, sondern ja, das hat im Grunde aufgezeigt, dass alles noch viel schlimmer ist, als man immer befürchtet hat. Und wir hier in diesem Podcast und der Fortuna-Fan im Allgemeinen befürchtet ja oft einfach immer schon relativ schlimme Dinge oder sogar das Schlimmste. Das fand ich einfach wirklich bemerkenswert und ich habe mich da so zu 100% auch einfach immer noch nicht wirklich von erholt.
Hey Lu, aber jetzt können wir uns trotzdem dann den Status quo jetzt gerade angucken um nochmal kurz ein bisschen mehr zurück auf diesen Kölmel-Deal zu kommen. Wenn du dir vorstellst, dieses Jahr und nächstes Jahr, also so in einem Jahr, müsste dann die zweite Tranche dann fällig sein, diese nachgeholte aus dem Corona-Jahr, die ja dran gehängt wurde, netterweise. Das wären insgesamt ungefähr 6,5 Millionen. Das würde man dann jetzt in den nächsten 2 Jahren, also die in diesem Transferfenster, in dieser Sommerpause und in der nächsten, würde man abtreten. Was hätte das denn für Konsequenzen? Also ich will ja gar nicht sagen, ich glaube nicht, dass der Kölmel-Deal einzig und allein deswegen nicht beendet wurde, weil Alofs zu teuer eingekauft hat. Ich glaube, es ist so ein absolutes multiples Versagen über 25 Jahre. Also damit angefangen, dass es den überhaupt gab. Und das war ein ewig langer Pain in the ass. Und wie es aussieht, wird das auch noch eine Weile so bleiben. Ich bin aber eher davon überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war. Weil ich auf der anderen Seite die Konsequenz davon, wenn wir uns das jetzt für die nächsten 2 Jahre, wenn wir uns das jetzt vorstellen, egal wer das verursacht hat und wen man dafür rausschmeißen müsste und so weiter, Corona, Lauterbach, ich weiß nicht, wen du dann da anklagen willst. Für Geisterspiele, das wird ja gerade alles gerne gemacht.
Also man darf ja auch nicht vergessen, dass halt die anderen Vereine auch Corona hatten. Ne? Also ich finde dieses Argument immer sehr, sehr
schwach. Ja, aber die machen halt auch an solche Dinge, ne? Also so, die machen und auch.
Nicht, sondern manche.
So, und dann, also das eine ist, ich bin in der jetzigen Situation, glaube ich, für diese Lösung, die uns der Aufsichtsrat und Vorstand relativ rational nachvollziehbar erklärt hat. So, weil ich mir die Konsequenz aus dem anderen nicht gerne vorstellen wollen würde, weil dann müssten nämlich, glaube ich, nicht, dann könnten wir nicht den Kader jetzt halten und so weitermachen, sondern müssten wahrscheinlich noch Leute gehen. Das andere, worauf wir jetzt immer schon so indirekt, finde ich, wieder drauf gekommen sind, beziehungsweise das schwingt für mich so damit, ist so diese generelle Kommunikation, wie das stattfindet, was da gesagt wird von den Verantwortlichen, die zum Beispiel in Form von Klaus Allofs, glaube ich, auch viel mehr Wut auf sich ziehen, als sie müssten, wenn sie in einer anderen Art und Weise kommunizieren würden. Und ich hatte das Gefühl, wir sind quasi gerade an einem Punkt hier in dieser Diskussion, wo es eher darum geht, was wird denn da gesagt, wer macht was und wer sagt was, und diesen Kölmel-Deal könnten wir vielleicht abschließen.
Ja, also ich bin auch bei Moritz, ich sehe die Gründe dafür, warum man das gemacht hat, und aber ich verstehe, dass dieser emotionale Ballast, dass das halt schwierig ist, und ich sehe ja auch Lutz Argumente und
ja, ich glaube, worauf ich hinaus will, ist ja einfach, dass, glaube ich, also wahrscheinlich ist diese singuläre Entscheidung, das in dem Augenblick zu machen, die richtige gewesen, um einfach weiter jetzt nicht am Ende dieser Saison am Ende von jetzt im Sommer 23 quasi einen gesamten Kader halt irgendwie ausverkaufen zu müssen und irgendwie einen kompletten Kurswechsel, einen Mega-Sparkurs ausrufen zu müssen und so weiter. Nur setzt es halt so viele und vor allen Dingen die ganz wichtigen Entscheidungen, wo man über solche Sachen wie Kontinuität und solche Sachen redet, aus den letzten paar Jahren, stellt das halt einfach alles in Frage. Und da geht es natürlich um die Kommunikation, aber eben auch einfach um harte Fakten, wie halt eben diese Vertragsverlängerung von Klaus Allofs zum Beispiel. Und das ist für mich einfach eine absolute Katastrophe. Ja gut, aber das ist jetzt auch kein neuer Punkt. Von daher, ich glaube, Moritz, du wolltest noch mal was Bestimmtes dazu sagen, wie im Augenblick einfach so diese gesamte Kommunikation vom Verein halt irgendwie wirkt auf uns Fans.
Ja, also du hast das vorhin so schön zusammengefasst, dass wir uns alle sehr, sehr gerne am Ende dieser Saison mit Mandolinen und Kontrabässen und Geigen und Trompeten vor sämtliche Balkone des Vorstands stellen und setzen würden. Was aber, also wenn es dann am Ende gut läuft und so, was aber, finde ich, einfach nicht gut kommuniziert ist, ist diese Art, also das ist ja von vorne bis hinten durchgängig eine Katastrophe. Es kommt ja, also ich meine, es kommt so ein, wir hatten es schon in der letzten Folge, diese Nachricht von wegen, es gibt jetzt mal eine Strategiesitzung Transfers. Dann gibt es dieses Alofs-Interview, was ich mir jetzt nochmal angeguckt habe, wo er auch gesagt hat, wir sind nicht so super finanziell aufgestellt, aber da müssen wir kreative Lösungen finden und so weiter, wo eigentlich schon wieder, wo man sich denkt, ja okay, wenn wir kein Geld haben, dann müssen wir vielleicht ablösefreie Spieler besorgen. Dann kann man auch noch den Benefit of the doubt geben und sagen, unsere Strategie ist das nicht, sondern wir haben eine andere Transferstrategie, da kommen dann Leihspieler spät und so und holen das mit günstigen Laien und sowas rein. Aber das ist ja in der ganzen Vergangenheit immer nicht passiert, sondern man hat ja neben diesen Laien, die auch nicht immer günstig war, Kutschuba hat eine 500.000 Leihgebühr gekostet, wenn ich mich nicht irre, hat man ja auch sehr, sehr teure Verträge und Transfers getätigt. Und diese Kommunikation, sich da hinzusetzen und zu sagen, so naja, letzte Saison waren wir Vierter, nächste Saison wollen wir vielleicht ein bisschen besser werden und den Kader ein bisschen verstärken. Und natürlich wollen wir irgendwie alle dieses große Ziel Aufstieg und so. Und dann aber bei jedem, also ich meine, bei jeder Nachricht über die Fortuna in den letzten anderthalb Monaten dachte man einfach nur, okay, krass, die sind wirklich komplett pleite. Oder es gibt eine ganz hart verfahrene Front zwischen Vorstand und Aufsichtsrat. Wahrscheinlich, weil eben die finanzielle Situation nicht so gut ist. Aber es wird, also ich fühle mich überhaupt nicht mitgenommen. Entschuldigung, ich rede gerade schon sehr lange, aber ich fühle mich wirklich nicht gut mitgenommen. Im Sinne von, Leute, wir versuchen das so gut wie möglich zu machen. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, aber ich so vertraut uns, es tut uns leid oder wie auch immer. Oder wir sagen, wir haben gar kein Geld, deswegen wird es vielleicht eine Umbruchsaison und wir können die Sachen nicht so erfüllen, wie ihr das fordert, weil wir gar nicht das Geld haben, aber dann stellt sich nicht vor einem Monat dahin und sagt, wir fangen jetzt mal an zu arbeiten, wir haben aber eigentlich kein Geld und so, das kommt alles einfach nur katastrophal rüber. Und dann heißt es, jetzt sind wir vielleicht bei Transfers, dann heißt es, wir müssen warten, bis wir wen verkaufen und dann ist das erste Statement, nachdem man jemanden verkauft hat, das können wir jetzt aber eigentlich nicht benutzen, das Geld. So, ne, es kann ja auch alles Strategie sein oder wie auch immer, aber ich will doch auch mitgenommen werden. Nimmt mich doch mit.
Ja, das finde ich, du hättest auch gerne noch länger reden können. Ich finde das nämlich einen sehr validen Punkt. Ich glaube, dass, also es gibt dafür möglicherweise mehrere Gründe, warum es dieses Kommunikationsproblem gibt. Einerseits könnte es an den Charakteren liegen. Also ob Klaus Allofs ein guter Kommunikator ist, weiß ich nicht. Ob Alexander Jobst ein guter Kommunikator ist, ich glaube nicht. Das ist halt so eine Frage, ne? Wie das, ob das halt einfach an den Personen liegt. Und ich glaube, das Problem mit der Kommunikationsstrategie ist ja, das muss ja auf irgendwas basieren. Du musst ja einfach etwas kommunizieren, was du dir überlegt hast, was irgendwie eine Strategie ist. Und mein Verdacht, es ist ein Verdacht, den ich habe, und du, Moritz, du hast ihn auch schon angedeutet, da ist halt nichts hinter.
Ja! So.
Die wissen es nicht.
Danke, ja, ganz genau.
Also die können nichts kommunizieren, weil sie es nicht wissen. Also was sie kommunizieren sollen, weil da nichts ist.
Ja, außer Hoffnung. Hoffnung ist immer.
Hoffnung, ja.
Also das ist so das Einzige, was ich da immer so rauslesen kann, so von wegen, ja, und wenn dann die großen Vereine aus der Premier League kommen und uns mit zweistelligen Millionenbeträgen unsere großartigen Spieler abkaufen, ja, dann bauen wir euch eine Mannschaft zusammen. Die hat sich gewaschen.
Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach der Punkt, ne, dass man sich dann da jetzt halt hinsetzt und alles danach aussieht und man das ja im Grunde auch sagt, es ist wirklich finanziell extrem angespannt und es ist kein Geld da und es ist wirklich, wirklich schwierig. Und dann verschläft man mehr oder weniger alle günstigen Spieler, die man hätte bekommen können, diesen ganzen günstigen Transfersommer halt wieder komplett und kann jetzt eigentlich sagen, ja gut, also den Sommer 2023 haben wir jetzt auch nicht dafür nutzen können, aber vielleicht können wir das dann im Sommer 2024 machen, weil jetzt in den letzten 5-6 Wochen müssen wir dann ja doch irgendwie wieder Geld rausballern, um überhaupt irgendwie den Kader wieder vollzukriegen mit Leuten, die ja halt in der Bundesliga oder in England oder keine Ahnung, wo diese riesigen Konkurrenzkämpfe in diesen Megakadern verlieren und halt von irgendeiner Resterampe fallen, aber das ja, zeugt ja wieder davon, genau wie ihr das angesprochen habt, da ist halt weder im Großen noch im Ganzen halt irgendwie wirklich eine Strategie und ein Plan da, sondern man guckt halt, was halt passiert und macht sich halt einfach komplett davon abhängig, was halt bei anderen Vereinen so passiert. Und genauso, ja, so läuft es dann halt. Und man läuft eben ab dem allerersten Moment wieder komplett irgendwie nur hinterher und schüttet hier Löcher zu und schüttet da Löcher zu und muss da auf irgendwas reagieren und muss hier auf irgendwas reagieren, anstatt endlich mal selber proaktiv zu sein, selber einen Plan aufzustellen, den zu verfolgen und sich eben nicht abhängig zu machen von anderen. Und dass man sich jetzt dann da nochmal von Kölmel abhängig gemacht hat, ist eigentlich, glaube ich, einfach auch nur irgendwie wieder symptomatisch, weil man einfach in dieser derzeitigen Fortuna-Ära, wenn es um strategische geht, einfach unglaublich gerne abhängig von anderen ist.
Ich meine, wir führen ja so ein Indizienprozess. Ja? Also es gibt immer mehr und mehr Indizien. Und ein Punkt, der halt so ein, ja, ich will das sagen, so ein Mangel in Strategie und Planung sein könnte, und da kriegen wir vielleicht unseren alten Ablaufplan wieder hin, sind ja die aktuellsten Entwicklungen bei Fortuna für alle, wo man sich ja fragt, wie kann das eigentlich passiert sein, was da passiert ist, weshalb die Provinzial als einer von drei Partnern für dieses Fortuna für alle da ausgestiegen ist.
Nachricht von heute oder,
von heute
oder
genau.
Gestern, ne?
Ja.
Die Provinzial also, steigt aus, nachdem das gerade erst lanciert wurde, das Projekt, steigt die Provinzial jetzt wieder aus als Teil dieser Großsponsoren des Fortuna für alle Projekts.
Genau, müssen, also das Fortuna für alle Projekt hat eine riesen Aufmerksamkeit bekommen. Darüber haben wir schon gesprochen, international. Ich glaube, der Name Fortuna Düsseldorf ist in vielen Gazetten zum ersten Mal runtergeschrieben worden. Ja, in Spanien, in den USA, in Großbritannien und so weiter und so fort. Dann, was machen die auch ganz geschickt? Werden halt die drei Spiele vor anderthalb oder zwei Wochen veröffentlicht. Und das sind halt nicht irgendwelche Spiele. Das sind ziemlich prominente, dicke Spiele. Clever gemacht. Wirklich clever gemacht, das musst du auch machen. Ja, nicht so tun, als ob hier irgendwie Elversberg irgendwie verschoben, ne, irgendwie dir die Karten loswerden willst, sondern nein, St. Pauli und so weiter und so fort.
Ja, Braunschweig und Kaiserslautern.
Das ist echt, die bringen Fans mit, das sind attraktive Spiele. Ja. Das macht total Sinn. Da denke ich mir, ja, Alexander Jobst, dass du das kannst. Ne, in dem Sinne, darüber haben wir in dieser Folge schon mal gesprochen, das ist so die Qualität, die er besitzt, clever gemacht, so. Und dann, in dieser Phase, wo du quasi kommunikativ ja auf diese Höhepunkte hinarbeitest, ja, auf dann die Spieler, die dann kommen mögen und vielleicht neue Partner, steigt die Provinzial aus, offensichtlich, so bricht es die RP, weil die doch gerne doch die Daten der Leute gehabt hätten. Also einer der schnellsten Kritikpunkte, der kam an diesem ganzen Konzept und auch die größte Sorge, die kam, nämlich, Sorge was passiert eigentlich ja. mit den Daten, ja, wo halt dann Jobst sehr schnell gemacht hat, nein, das wird alles, das scheint bei der Provinzial als einer von drei Partnern auf Verwunderung gestoßen zu sein, was nun dazu führt, dass die aussteigen. Da kann man natürlich immer noch fragen, wie viele finanzielle Auswirkungen das tatsächlich hat. Ja, wie viel Geld das ist. Es scheint nicht so viel Geld gewesen zu sein. Die waren eher ein kleiner Beitragender und so weiter und so fort. Aber es wirft auf dieses Projekt einen Schatten, was ja Jobs großes Projekt ist. Und es wirft eben auch die Frage auf, was passiert da eigentlich? Also wenn selbst dieses Riesending, ja, wo die sich so mit positioniert haben, so lückenhaft ob das nur die Fortuna ist, ja, oder ob die Provinzial da auch Fehler gemacht hat, das kann ich nicht beantworten. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja? Also ich kann mir auch vorstellen, dass die halt auch vielleicht intern andere Sachen, ne, kommuniziert haben und so weiter und so fort. Das ist mal, aber dass da halt so ein Punkt irgendwie nicht klar geregelt ist, es wirft einen gewissen Schatten auf diese ganze Sache. Und eben in dem Kontext, was wir vorher besprochen haben, passt es halt leider rein.
Und also sorry, ich frage mich auch, wie kann denn das in diesem Punkt so passieren? Also erstens, auch das war, glaube ich, aus der RP, finde ich schon irgendwie verwunderlich, dass man an die Presse tritt mit dieser großen Vorstellung etc., bevor Verträge unterschrieben sind, weil es anscheinend bis heute nur ein Letter of Intent gab, also keinen bindenden rechtlichen Vertrag. Finde ich schon mal krass. Aber ganz offensichtlich hatte man ja auch noch nicht darüber gesprochen, was denn die Provinzial dafür kriegt, dass sie da Millionen reinbuttert. Und da frage ich mich wirklich, wie kann das, also wie ist das denn gelaufen? Was passiert denn da? So, also was sagen die? Und dann ruft die Provinzial irgendwann an und sagt, hör mal, klar, wir wollten die Daten haben. Was denkst du sonst, warum wir da 5 Millionen reinbuttern? Also, was passiert denn da? Was wurde denn da vorher gesprochen? Also ich meine, die Provinzial muss doch irgendwie schon angedeutet haben, was sie für eine Gegenleistung haben möchte oder nicht.
Also ich kann mir immer vorstellen, also wenn ich so Freunde und Bekannte spreche, die in Großunternehmen arbeiten, kann ich mir schon vorstellen, dass da halt auch Dinge einfach inkompetent gelöst werden von deren Seite. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man so wechselseitige Annahmen hatte, worüber man redet, worüber man wohl nicht reden muss, man aber besser hätte darüber geredet hätte. Ja, also dass man quasi das halt, wie du das sagst, ja, klar wollten wir die Daten haben, warum, so. Ich kann mir aber, eine andere Erklärung ist einfach, dass da eventuell schon drüber gesprochen worden ist, ist vielleicht keine klare Bekenntnis dazu gegeben hat, aber halt vielleicht ein Signal und dann halt auf diese sehr deutliche, schnelle Kritik eben auch so reagiert werden musste, dass halt diese Signale, die man von Vereinsseite vielleicht gegeben hat, damit halt völlig kontergariert
nicht eingehalten werden konnten. Ja.
Aber das sind halt die offenen Fragen. Vielleicht wird man da noch was herausbekommen in den nächsten Wochen, aber das ist klar, das ist genau der Punkt.
Die Frage, die sich ja da auch anschließt, ist das jetzt der erste Stein, der fällt? Und was machen die anderen Sponsoren? Und wird am Ende dieses ganze Projekt Publicity für eine Woche gewesen sein und komplett in sich zusammenstürzen?
Hat irgendwer schon einen Vertrag unterschrieben von diesen Großsponsoren?
Also ich kann mir ja, also ich habe ja auch keine Ahnung, ja. Also es kann natürlich sein, dass diese Letter of Intent das einfach ganz normal ist, dass man das einfach so macht und dann geht man an die Presse und dann macht man die Details. Das sind ja auch vielleicht irgendwie Vertragswerke, die länger sind. Man will ja auch dann darauf achten, dass die lange, das ist halt die Geheimhaltung, der Überraschungsfaktor, dass man die Kommunikationshoheit bewahrt. Verstehe ich alles. Ich glaube, was du sagst, Tim, ist, also ich kann mir ja schwer vorstellen, dass die beiden anderen aussteigen. Also die Targo Bank, die ja jetzt auch Hauptsponsor ist, hat sich schon sehr stark committed. Und auch der Digitalpartner hat ja auch noch viel zu gewinnen, weil halt diese Digitalisierungssachen, das hilft denen ja auch über Werbewirkung hinaus, da können die ja auch zeigen, was sie können. Ich glaube, eher das größere Problem könnte sein, man will ja noch Leute, andere Firmen dazu holen und dazu gewinnen. Und die Fragen, die wir uns stellen, wir vier Trottel, ja, die von Wirtschaft so ein bisschen gar keine Ahnung haben eigentlich, wie man ja vielleicht auch gerade merkt, diese Fragen stellen sie sich ja vielleicht auch, was halt vertrauenswürdige Zusammenarbeit angeht, wie diese Kommunikationsprobleme herkommen und dass das halt vielleicht ein Problem sein kann in der Akquise dieser neuen Partner, die ja eigentlich mitgedacht sind in dieser Expansion und der Spiele, die da frei verfügbar werden sollen. Das kann ich mir gut besser vorstellen, dass das halt ein schwierigerer Punkt wird.
Ja, vor allem, weil man jetzt ja auch einfach noch keinen, in der ganzen Zeit auch noch keinen weiteren Partner irgendwie präsentiert hat, ne? Also ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass man da jetzt irgendwie schon eigentlich welche dazu hätte gewinnen können. Ich hätte nur gedacht, dass wenn diese Idee wirklich, wirklich Fahrt aufnimmt, wenn die wirklich Traktion irgendwie bekommt, dass dann halt auch relativ schnell vielleicht irgendwie der ein oder andere irgendwie auch noch gerne etwas früher dabei sein möchte und dass man halt dann einfach jetzt bisher, ja, seit man eben an die Presse gegangen ist, was man sicherlich zu dem Zeitpunkt einfach tun musste und man vielleicht auch deswegen einfach auch noch keine Verträge unterschrieben hatte, weil ja, wenn Medien einfach mal Wind von so einer Sache bekommen, glaube ich, dann musst du halt da leider an die Presse gehen, das geht nicht anders. Aber dass man einfach seitdem sagt, man ist mit vielen anderen Unternehmen in guten Gesprächen, das sagt man jetzt eigentlich seitdem. Es ist aber letztendlich nichts passiert, außer dass man genau minus einen neuen Sponsor dazu gewonnen hat und jetzt halt bei nur noch zweien steht. Und ich glaube, wenn da nicht bald halt dann doch irgendwie vielleicht nochmal neue Partner vorgestellt werden, gehe ich eigentlich fast davon aus, dass sich dann dieses Fortuna für alle Projekt eigentlich nach dem ersten Jahr mit diesen drei Spielen erledigt hat. Aber ich bin ja
auch immer dafür
zuständig, die Sachen halt immer
ein bisschen. Genau, aber was ist das? Was ist denn dann dieses Zeitfenster? Also warum sollte jetzt quasi ein Unternehmen da öffentlichkeitswirksam einsteigen? Jetzt doch nicht. Eigentlich doch tatsächlich in dieser Phase, wo dann diese Spiele sind. Ja, also wo die ersten Spiele sind, wo halt wieder berichtet wird. Das ist doch der Moment, wo man solche Sachen dann verkündet. Also, dass man da jetzt noch nichts gehört hat und dass diese Unternehmen, mit denen man da vielleicht schon Kontakt hat, sich das auch erstmal angucken, ja, und gucken, was sind das für Spiele, die da ausgewählt sind. Wie ist dann die Berichterstattung darüber? Finde ich total nachvollziehbar eigentlich. Also, ich habe auch nicht erwartet, dass da jetzt irgendwie in diesen Wochen was passiert, sondern vielleicht tatsächlich eher so im Laufe dieses nächsten Jahres. Und das kann ja auch noch passieren, ja, wenn halt dieser erste Schock mit der Provinzial vielleicht auch wieder vorbeigeht und die vor allem Jobst es schafft, halt das Vertrauen der neuen Partner halt zu behalten und dass die Provinzial nicht komplett aussteigt aus dem Sponsoring, sondern nach wie vor ja im Sponsorenpool bleibt, ist ja auch kein total schlechtes Zeichen, würde ich sagen. Aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich würde jetzt auch nicht den Abgesang dieses Projektes verkünden wollen, sondern einfach mal abwarten, was da passiert. Also einfach beobachten und nicht jetzt schon quasi versuchen, ein Zwischenfazit zu ziehen, sondern eher so das Beobachten schauen und schauen, wie die das halt schaffen, sich da wieder rauszuholen.
Das werden wir tun. Wir werden es weiter beobachten. Was für mich jetzt ein bisschen unklar ist, ist dadurch, dass jetzt einer der drei Partner abgesprungen ist, reduziert sich dadurch eigentlich die Spielanzahl, also der Freispiele?
Nein. Also die werden die drei Spiele bleiben für die nächste Saison. Alles andere ist ja noch nicht verkündet und klar.
Schweigen. Anscheinend sind ja auch die finanziellen Verluste, auch das kann man der RP entnehmen, relativ gering. Es ist ungefähr ein Alofs-Jahr oder so, glaube ich, was bisher jetzt gerade
dadurch wegfällt. Das ist die neue Verrechnungseinheit, ja.
Genau. Aber sollen wir dann an der Stelle vielleicht mal einen Deckel auf das Fortuna für alle Thema machen?
Wir werden irgendwann rund um das Kaiserslautern-Spiel über die neuen hinzugekommenen Sponsoren, die sich öffentlichkeitswirksam rund um das erste Freispiel aus der Deckung wagen, berichten.
Das ist dann grob, Moment, ich muss jetzt auch mal kurz schauen, am 21.10. Samstagabend. Und da muss ich sagen, da bin ich dann auch schon ganz schön gespannt darauf, wie das wird. Ob man da wirklich dann komplett volle Hütte bekommt und so. Also ich glaube, alles darunter wäre natürlich ziemlich bitter. Und ist auch irgendwie schwer vorstellbar, aber ja, das wird auf jeden Fall interessant. Also auch diese ganzen Begleiterscheinungen, die das Ganze dann haben wird. Das ist ein Datum, das sollten wir uns als Fortuna-Fan auf jeden Fall schon mal dick im Kalender anstreichen, glaube ich. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal in unseren nächsten Punkt, den wir jetzt auch immer schon wieder so ganz leicht angerissen haben, nämlich die Kaderplanung. Und bevor wir da jetzt, glaube ich, in die nächste wirklich heiße Diskussion einsteigen, würde ich sagen, am besten schauen wir erstmal ganz ruhig und mit ganz kühlem Kopf darauf, was denn eigentlich bisher in dieser Transferphase bei der Fortuna passiert ist. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht über, teilweise bei welchen Spielern wir jetzt schon über die Abgänge gesprochen haben. Teilweise stand das nur im Raum, teilweise kündigte sich das an und so weiter. Von daher würde ich sagen, ich lese mal einfach jetzt die Liste der Spieler, die Fortuna verlassen haben in dieser Transferliste, in dieser Transferphase vor. Und wir können ja irgendwie gucken, ihr ruft einfach rein, wenn ihr da noch irgendwie so den ein oder anderen Take zu habt. Bei dem einen oder anderen ist das ja vielleicht nicht der Fall, aber ich glaube, wir fangen einfach aufgrund der Aktualität mal direkt mit Christoph Klare an. Und zudem sollten wir dann ja vielleicht auch noch das ein oder andere Wort verlieren. Ich weiß nicht, Tim, richtig überraschend ist es ja nicht gekommen, dass er die Fortuna verlassen hat, nach dem, was jetzt so die letzten Wochen schon so durch die Medien gegeistert ist. Wie hast du denn den Transfer aufgenommen und was hältst du davon, dass er zum SV Darmstadt in die Bundesliga gewechselt ist?
Ja, also ich fand es durchaus nicht, also es war nicht von mir erwartet worden, dass er in Deutschland bleibt. Ich habe irgendwie immer gedacht, so mit seiner Vita, dass er irgendwie in die Premier League oder Championship wechselt. Was auch damit verbunden war, dass ich gedacht habe, dass man vielleicht dann doch ein bisschen mehr als die knapp unter oder knapp über 2 Millionen kolportierte Ablösesumme, je nachdem, was da an Boni dazu kommt. Und aus unterschiedlichen Quellen habe ich auch unterschiedliche Zahlen gelesen, aber es soll ja so rund um die 2 Millionen sein. Und ich hatte eigentlich ein bisschen damit spekuliert, dass da irgendwie ein englischer Verein noch mal mehr auf den Tisch legt, aber von daher, Darmstadt 98 ist irgendwie ein sympathischer Verein. Man spielt nicht gegen die, außer vielleicht im Pokal. Ob er da viel spielen wird, steht auch nochmal auf dem anderen Blatt. Wünschen wir ihm natürlich. Von daher, ich bin froh, dass er tatsächlich einen Verein gefunden hat und alles andere wird man sehen. Also ich meine, vielleicht spielt man ja dann nächstes Jahr schon wieder gegen Darmstadt.
Ich finde ein bisschen, ich muss das kurz einwerfen, ich finde es ein bisschen sweet, dass für Tim wirklich sehr wichtig ist, dass man immer nicht gegen den Verein spielt, wo der jeweilige Ex-Fortuna gerade hingewechselt ist.
Das ja, doch, auf jeden Fall.
Ja, es macht halt irgendwie Sinn, die Bundesliga. Ich glaube, die Premier League ist eigentlich noch eine Nummer zu groß. Die Championship ist halt irgendwie zweite Liga.
Ja, aber die hätten halt vielleicht mehr gezahlt. Also aus dem Grund habe ich
das. Ja, genau. Aber ich glaube, für Klara macht das halt Sinn, sich in der ersten Liga anzubieten. Mhm. Einen Verein, wo er vielleicht dann doch spielt, aber halt auch eine Plattform bekommt und sich zeigen kann. Ich finde halt, also ich finde Darmstadt 98 ist natürlich ein ehrenwerter Verein. Es ist aber natürlich jetzt kein klassischer Erstligaverein, sondern halt auch ein Aufsteiger, der nicht so weit vor der Fortuna, also schon weit, das ist falsch ausgedrückt, aber der letzte Saison, wenn man nur auf die Tabelle guckt, ja, nicht so weit von der Fortuna weg war. Also punktemäßig war das doch ein Unterschied. Aber das fand ich so ein bisschen nach Darmstadt. Und dann kommt halt die Kohle nicht auch auf einmal, sondern eben gestückelt. Das ist ja auch der Grund, warum man das Geld nicht sofort nutzen kann und so weiter und so fort. Aber ich glaube, wir hatten ja auch die Abgänge gerankt, die potenziellen beim letzten Mal. Und ich glaube, Klara war auch da bei uns allen auf Platz 1. Ja. Das wahrscheinlichste Abgang. Deswegen ist dieser auch nicht die große Überraschung.
Ja, ich finde auch, also so mich hat das auch irgendwie bei der ersten Verkündung schon irgendwie geschmerzt, dass es halt Darmstadt ist, weil es wirklich keiner der größeren Vereine ist. Also die Vereine mit einem größeren Namen in der ersten Liga, die halt vielleicht irgendwie auch eher gegen den Abstieg spielen, aber dann doch irgendwie einen größeren Namen haben. Bei Darmstadt weiß man genau, wie wenig es eigentlich gebraucht hätte, damit er jetzt halt damit Klara jetzt eigentlich noch bei Fortuna spielen würde, weil man ja echt nicht weit von denen weg war. Man war eigentlich mit dem Verein mindestens mal auf Augenhöhe bis vor kurzem. Und bei Klara war uns, glaube ich, allen irgendwie relativ klar, dass der ja einfach den nächsten Schritt nimmt. Aber das ist dann eben nur irgendwie der kleine SV Darmstadt. Das zeigt einfach nochmal, was halt eben auch für Fortuna möglich gewesen wäre, und das tut ein bisschen weh. Auf der anderen Seite eben absolut verständlich, finde ich auch. Der ist, glaube ich, sehr, sehr clever beraten, dass er da hingeht und zeigt, der hat, glaube ich, einen guten Karriereplan, und das wundert einen, finde ich, eigentlich auch bei Klara nicht wirklich.
Und auch ja irgendwie eine absolute Erfolgsgeschichte einfach, was ja auch schön ist, dass jemand zur Fortuna kommt mit was 18, 19, ein Jahr erstmal nur hinten dran ist und dann rangeführt wird und dann so ein absoluter Top-Spieler wird, wie in der letzten Saison und sich dann für die erste Liga empfiehlt. Und dann auch noch, wenn zwar vielleicht weniger, als wir uns ein bisschen irgendwie erhofft hatten, Transfererlös einspielt, ist ja auf jeden Fall auch einfach eine Erfolgsgeschichte. Der war jetzt auch eine Weile da und ja.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spieler über. Das ist David Kownacki. Ich glaube, über den haben wir schon geredet, dass der zu Werder Bremen geht. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Müssen wir, glaube ich, dann irgendwie nicht nochmal extra ansprechen. Das Thema wird der Fortuna natürlich fehlen. Dann habe ich hier in der Liste Niklas Szypnowski stehen, ist von Jahren Regensburg zurückgekehrt, wechselt in die dritte Liga zu Arminia Bielefeld, ablösefrei laut Transfermarkt. Auch da, glaube ich, hervorragender Transfer für alle Seiten bei Fortuna. Wäre da, glaube ich, nicht mehr großartig Raum gewesen. Hat sich ja selbst irgendwie bei Regensburg nicht durchgesetzt in der zweiten Liga und kann dann, glaube ich, in der dritten Liga nochmal komplett neu angreifen. Rufen Hennings wechselt zu Sandhausen ebenfalls in die dritte Liga. Auch über den haben wir, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Das müssen wir hier nicht nochmal aufwärmen. Ja, nächster Transfer.
Ich möchte nur noch mal betonen, wo du jetzt Kownacki und Hennings durch hast. Damit haben wir dann auch 36 Scorerpunkte aus der letzten Saison durch, die uns verlassen haben. Ja.
Ja, ich glaube so genau. Also du, das ist schon mal wichtig, dass du das ansprichst. Das kommt bestimmt gleich nochmal, wenn wir auf den schauen, wer denn im Kader eigentlich noch so übrig ist und wer neu dazugekommen ist. Das ist auch so an potenziellen Scorerpunkten oder wer da noch kommen könnte, sollte, wie auch immer. Weitere Scorerpunkte, allerdings glaube ich nicht so viele, haben die Fortuna verlassen mit Christopher Peterson. Der wechselt in die erste israelische Liga. Auch da hat man, glaube ich, eben frühzeitig mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihm plant. Sehr schade, glaube ich, vor allem auf menschlicher Basis. Also der wurde, glaube ich, extrem gemocht in der Mannschaft von den Fans und so weiter. Alles Gute da an Christopher Peterson. Wollen wir vielleicht da irgendwie auch nochmal ganz kurz überlegen, habt ihr da noch einen besonderen Moment, den ihr mit ihm verbindet? Der war jetzt ja schon irgendwie auch eine ganze Zeit da.
Ja, gut, also.
Go, Tim.
Also bei mir ist es ja tatsächlich gar kein fußballerischer Moment. Also ich meine, über ein paar Ecken kenne ich quasi die Kindergärtnerin dann seiner Kinder und die hat dann immer ganz viel erzählt und was für tolle Kinder und was für ein toller Typ das ist. Und die Kinder waren ja dann irgendwie nach dem Saisonabschluss irgendwie auf dem Feld und so. Und das sind dann halt so die Sachen, natürlich mit diesem Hintergrund, die sich bei mir eingeprägt haben. Aber ansonsten machte der halt auch einfach immer in Interviews und sonst auf dem Feld. Also einfach ein sympathischer Kerl so, wo man einfach gehofft hätte, dass es ein bisschen besser läuft, aber letztendlich ging es ja dann doch um Fußballspielen und da finde ich jetzt, ist es überhaupt gar keine zwei Meinungen kann es da geben. Ist okay, dass man Christopher Peterson hat ziehen lassen.
Weil ich glaube, was bei mir am eindrücklichsten so aus der näheren Vergangenheit irgendwie noch ist, war, glaube ich, nach eben als wahrscheinlich auch in der RP oder zumindest irgendwie durch die Presse geisterte, dass man Christopher Peterson nahegelegt hatte, sich einen neuen Verein zu suchen. Und Fortuna, wahrscheinlich war es dieses 3-0 gegen Kiel zu Hause. Oder das Karlsruhe-Spiel, was davor war, letzte Saison. Auf jeden Fall irgendwie hatte gerade Peterson erfahren, dass die Mannschaft, dass die sportliche Führung nicht mehr mit ihm kalkuliert quasi für die nächste Saison. Und es war eigentlich ein ziemlich schöner Sieg von Fortuna. Und am Ende saß er alleine in diesem Mittelkreis und hat sich irgendwie so das ganze Stadion angeguckt und so. Und es hat mir ein bisschen das Herz gebrochen, aus den Gründen, die ihr vorher schon genannt habt. Sportlich aber nachzuvollziehen. Wobei, kommen wir auch noch drauf, jetzt haben wir halt gar keinen da. Ne?
Ja, also das kann man halt irgendwie, damit kann man es dann vielleicht irgendwie zumachen. Im Augenblick würde ein Christopher Peterson, der Fortuna auf links außen, auf jeden Fall gut zu Gesicht stehen. Das muss man halt auch ganz klar so sagen.
Ich möchte es noch nicht zumachen. Ich wünsche Hapoel Beersheba, die ja international spielen, unbedingt eine Partie gegen Bayer Leverkusen in der nächsten Euroleague. Das wäre schön. Dann kommt da noch mal ins Rheinland vorbei. Ne?
So, ich dachte so in 2 Jahren gegen Fortuna Düsseldorf oder so.
Ach so, ja, klar, in 2 Jahren.
Ja. Ja, auf jeden Fall alles erdenklich Gute für die weitere Karriere und fürs Leben und so weiter. Mach's gut, Christopher Peterson. Und ich glaube, das Gleiche wünschen wir mit Sicherheit auch Raphael Wolf. Haben wir, glaube ich, auch schon drüber geredet.
Ja.
Dritter Torwart, verlässt den Verein. Ist, glaube ich, immer noch nicht so ganz klar, ob er seine Karriere beendet oder nicht. Hat auf jeden Fall hier laut Transfermarkt noch keinen neuen Verein. Das Gleiche gilt für Nana Ampoma, der die Fortuna natürlich verlassen hat. Ebenso Kutschuba, wieder zurück zu seinem Leihverein zurückgekehrt. Michael Karbovnik hat die Fortuna verlassen. Der soll, glaube ich, jetzt gerade kurz davor stehen, beim HSV zu unterschreiben, wenn ich das richtig deute.
Also wenn ich Christians Nachrichten richtig deute, steht das sehr nah. Der schreibt ja täglich nach neuen Informationen über Michael Karbovnik. Also.
Ich höre Tim schon wieder scharf die Luft einziehen. Das ist genau das Gegenteil, was sich Tim natürlich wünscht, mit gegen Vereine spielen,
wo irgendwelche Echsen
von uns unterwegs sind.
Ob der jetzt nach Schalke geht oder nach Hamburg, also die Gerüchte deuten auf jeden Fall auf den Verbleib in der 2. Liga an. Ja, genau.
Ja, da dürfen wir gespannt sein. Ich glaube, der ist mit Sicherheit auch jemand, wo wir, glaube ich, wo man ja schon auch einfach, glaube ich, so ein bisschen interessiert ist, ob der halt einfach noch so das, was er irgendwie an Potenzial hat, so richtig abruft und so ein kompletter Leistungsträger irgendwo wird oder nicht. Also ob er so ein bisschen das, was er bei der Fortuna immer mal wieder abgerufen hat, ob er das halt irgendwie mal 30 Spiele auf die Straße bekommt. Ja, und dann gibt es noch einen letzten Abgang und das ist Jorrit Hendricks. Auch der hat noch nirgendwo sonst neu unterschrieben. Ich habe jetzt auch gerade mal geschaut, es gibt auch keine Gerüchte bei Transfermarkt zu finden zu dem Spieler. Bei dem könnte ich mir auch gut vorstellen, dass der in Deutschland bleibt, also auch bei sowas wie Darmstadt zum Beispiel, dass man da, dass der am Ende irgendwie vielleicht doch noch auf die Bühne erste Liga schafft, aber halt irgendwie bei einem sehr, sehr kleinen Verein. Aber vielleicht, weiß ich nicht, ist, glaube ich, sehr, sehr unrealistisch. Aber wenn jetzt zum Beispiel Ao Tanaka die Fortuna noch verlassen sollte, vielleicht, wenn dann irgendwie Jorrit Hendricks ihm dann nochmal gut zuredet, nimmt er ja nochmal den Telefonhörer ab oder so, falls man ihn dann nochmal anrufen möchte von der Fortuna. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, einfach gering, weil es eben finanziell sehr, sehr schwer darstellbar sein sollte. Wäre aber halt immerhin ablösefrei, ne?
Vielleicht sind aber auch schon so 1 Million Budget sind halt schon reserviert für, wenn das mit Hendricks endlich klappt. Deswegen kann man auch nicht jetzt sofort. Ja. Also das dauert halt noch ein bisschen, aber man hat da schon Budget, was nicht antastbar ist, um Hendricks zurückzuholen.
Ja, also es deutet auf jeden Fall einfach leider gerade irgendwie wenig darauf hin. Aber ich glaube, wir würden den eigentlich alle ganz gerne irgendwie hier, also könnten wir uns das alle nochmal vorstellen, dass man das da irgendwie nochmal versucht mit vielleicht etwas weniger Verletzungspech als in der letzten Saison. Wie gesagt, es ist eben vor allen Dingen nur eine Hoffnung. Scheint so, als ob da wenig Substanz dran ist. Das waren die Abgänge. Dann würde ich sagen, wir wenden uns mal den Zugängen zu. Da gibt es zum einen Jamil Siebert, der von Viktoria Köln zurückkommt. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, was jetzt auch noch gerade mal so rund um die Clara-Verpflichtung so kommuniziert wurde, da wurde nicht gesagt, wir wollen sofort jemanden holen, der ihn ersetzt. Von daher, glaube ich, muss man eigentlich ziemlich deutlich davon ausgehen, dass mit Siebert sehr, sehr fest geplant wird, dass er halt nicht die Nummer 1 und 2 auf der Innenverteidigerposition ist, aber dass man ihm, glaube ich, alle Chancen geben will, André Hoffmann oder Jordi de Weijs bis aufs Äußerste herauszufordern, und der wird auf jeden Fall da sein, wenn, wenn einer von beiden schwächelt, wenn einer von beiden mal nicht kann. Und der hat eben neben vielen anderen Vorzügen ja eben ja, glaube ich, vor allen Dingen den besten Spielaufbau aller Fortuna Innenverteidiger, und falls das irgendwie mal bei der Fortuna besonders gefragt sein sollte in der nächsten Saison, dürfte eigentlich sowieso, glaube ich, kein Weg an ihm vorbeiführen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Da sind wir, glaube ich, alle in der Fortuna-Familie extrem gespannt. Wie wird nächste Saison mit Jamil Siebert?
Also ich glaube, man kann ja auch schon eine Kader-Diskussion jetzt hier noch einbinden. Nicht gespannt, es ist ja eigentlich der... Das ist ja nicht so von wegen, ja, mal gucken, wie der sich entwickelt. Im Zweifel muss der halt. Und das ist das Problem dieses Kaders. Weil wenn man sagt, er soll halt Jordi de Weijs herausfordern, dann weiß ich gar nicht, mit welchem Argument Jordi de Weijs eigentlich einen Anspruch auf einen Stammplatz stellt. Weil die Leistung der letzten Saison können das nicht rechtfertigen. Eigentlich hat die Fortuna nur einen einzigen, mit dem pfeiferischen Drüsenfieber von Oberdorf, nur einen einzigen Innenverteidiger, der halt auf einem gewissen Niveau in der zweiten Liga schon letzte Saison. Hier, Jordi de Weijs hat vor 2 Jahren das gemacht.
Ja, und André Hoffmann.
Den meine ich.
Schon okay.
Den meine ich, das ist der einzige. Nee, Oberdorf ist halt das Drüsenfieber. Wenn man den rausrechnet, den muss man rausrechnen.
Achso, wenn du den rausrechnest. Okay. Dann ist
halt nur ein Hoffmann.
Also, Tim Oberdorf hat heute schon wieder individuell trainiert.
Ja, aber du weißt ja nicht genau, wie lange das dauert und so, ne? Aber ich finde das, also ich finde Jamil Siebert, das ist halt total wichtig, und ich hoffe auch, dass der eben in Köln halt die Schritte gemacht hat. Das hörte sich ja alles immer ganz gut an. Aber ich finde es halt auch echt schwierig. Und ich glaube, das kann ja auch, es kann der Entwicklung gut tun, wenn er halt viel Spielzeit bekommt und wenn er mit dem Druck umgeht. Aber ideal finde ich das nicht.
Wer findet das schön? Also was ich vor allen Dingen nicht ideal finde, ist, dass man nicht einfach noch einen anderen Innenverteidiger dazugeholt hat. Gerne jemand, von dem man nicht davon ausgeht, dass er viel Minuten sieht. Aber dass man jetzt halt in diese Saison im Augenblick halt reingehen wird, und ganz genau wie du sagst, man darf jetzt bei Oberdorf, das ist fantastisch, dass der heute schon wieder trainiert hat nach diesem pfeiferschen Drüsenfieber, aber das kann teilweise sich noch ewig hinziehen. Es geht dann irgendwie ein bisschen besser, dann geht es ein bisschen schwächer. Ich hatte das halt mal und weiß auch, dass ich halt irgendwie, nachdem ich wieder mit Sport angefangen habe, dann irgendwie nochmal 2 oder 3 Monate komplett raus war irgendwann. Das ist natürlich alles komplett individueller Verlauf. Das sind Athleten, das bin ich beileibe überhaupt nicht und so. Ich will das gar nicht vergleichen, aber man kann sich da einfach nie sicher sein, wie so ein Krankheitsverlauf ist. Und ich erinnere mal nur nochmal an Emma Ioa, der das ja auch gehabt hat und eigentlich fast... Es mag daran gelegen haben, es mag auch an anderen Dingen gelegen haben, aber nachdem er das pfeifersche Drüsenfieber hatte, hat es eigentlich 2 Jahre gedauert, bis er wieder auf dem Niveau von vorher war. So, da waren auch Verletzungen mit dabei, alles gut, so, aber das hat mit Sicherheit auch da reingespielt, und man sollte jetzt in keinster Weise irgendwie mit Oberdorf planen. Alles, was der dir diese Saison geben kann, ist halt ein reiner Bonus. So, und dass du jetzt in diese Saison halt reingehst, und selbst wenn man jetzt Oberdorf mal dazu nimmt und sagt, man hat jetzt irgendwie 4 Innenverteidiger, von denen man halt den einen rausrechnen muss, weil er halt auch der beste Linksverteidiger-Backup und der beste Rechtsverteidiger-Backup ist, den man im Kader hat und vielleicht auch mal im defensiven Mittelfeld irgendwie gebraucht wird. Selbst wenn man das irgendwie noch im Hinterkopf hat und sagt, man hat nur 4, man hätte dann sogar 4 Innenverteidiger, dann ist das schon wieder eigentlich in der Kaderplanung ein Innenverteidiger zu wenig, um halt irgendwie mal zumindest die Option zu haben, Dreierkette zu spielen zu können, um das halt irgendwie mal im Trainingslager vielleicht auch mal trainieren zu können, um das unter der Woche mal trainieren zu können. Ganz abgesehen davon, dass du ja eigentlich auch nur für den Linksverteidiger und den Rechtsverteidiger-Posten auch nur einen Spieler hast, der das halt wirklich auf Zweitliganiveau spielen kann. Das ist so eng geplant, und dass du jetzt wieder einem Trainer wie Daniel Thun gar nicht mal die Möglichkeit an die Hand gibst, Dreierkette spielen zu können im fucking Jahr 2023, Verstehe es nicht.
Und ich möchte hier an dieser Stelle wie allen anderen Fortunen, aber ganz besonders André Hoffmann, eine verletzungsfreie und sehr gesunde Saison wünschen. Denn wir hatten das schon mal angesprochen. In der Regel bis auf 1920 hatte André Hoffmann immer so viel mit Verletzungen zu tun. oder wurde halt auch dann nicht eingesetzt, dass er aber teilweise nur auf 2/3 der maximalen Spiele kam. Also ja, noch ein Innenverteidiger wäre nicht falsch.
Ja, aber meine Gegenfrage dazu wäre das neben der endlich heute gelösten vakanten Stelle auf der Torwartposition, wäre das denn jetzt eure dringendste Also vielleicht sollte man es nicht über Sachen aufregen, wo man im Endeffekt sagen kann, ja, dann spielen die halt Viererkette und dafür
haben
die...
Nee, Moritz, da kommen die dann zu billig davon. Nur weil die halt völlig inkompetent sind, heißt nicht, dass du halt andere Kriterien anlegen solltest. Also du kannst natürlich sagen, ja, du hast halt vollkommen recht, es gibt noch sehr viel deutlichere Schwachstellen in diesem Kader, ganz dramatische Schwachstellen, aber das ist noch lang kein Argument, bei diesem Punkt auch nur einen Millimeter weniger kritisch zu sein.
Absolut, du hast es ja jetzt neben den vielen anderen Abläufen und Sachen, die man jetzt im Trainingslager nicht einstudieren konnte und die man jetzt im Sommer nicht einstudieren können wird, bis die Saison losgeht. Das sind viele Dinge, aber die Dreierkette gehört halt eben dazu, weil man halt einfach da komplett fehlgeplant hat. So man streicht das ja im Grunde genommen, wann auch immer man die Saisonplanung für die nächste Saison macht. Ich möchte da jetzt gar nicht spekulieren, wann sowas passiert. Aber im Grunde genommen legen die sich ja das weiße Blatt Papier oder was weiß ich, das Word-Dokument oder das Excel-Dokument, wie auch immer, wo auch immer man das macht, irgendwie das Spreadsheet halt hin. Und in der ersten Zeile schreibst du hin, Dreierkette, Fragezeichen, nein. So, das wird erstmal komplett ausgeschlossen, dass das überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen wird. Da sagst du, so, das machen wir schon mal nicht, das ist zu anstrengend. So, also wir müssen uns erstmal um andere Sachen kümmern. Und dass du alleine schon an diesen Punkt kommst, ist ja die Katastrophe an sich. Neben dem, dass es halt noch viel, viel drängendere Baustellen gibt, damit du wenigstens das eine System, das du wahrscheinlich mit diesem Kader spielen kannst, damit du das überhaupt tun kannst, musst du ja auch noch andere Sachen erstmal jetzt irgendwie angehen wahrscheinlich. Aber nur weil das halt dein Problem Nummer 7 ist und nicht dein Problem Nummer 1 oder 2, muss man halt trotzdem sagen, dieses Problem Nummer 7 ist eklatant Fehlplanung. Genau.
Ja, was heißt ja Fehlplanung? Ich meine, das wissen wir auch erst ab dem Moment, in dem gesagt wurde, wir holen jetzt keinen neuen erstmal.
Nee, aber bis dahin du konntest das jetzt ja nicht eintrainieren, wenn du jetzt am Ende noch jemanden holst.
Nee, ja klar, aber du konntest das eintrainieren, der Clara war die ganze Zeit dabei beim Trainingslager. Er hat den letzten Tag verpasst.
Das stimmt.
Das Trainieren.
Das stimmt. Ja.
Und dann trainierst du das ein mit Leuten, also dann, mit,
ja, gut.
Dann trainierst du das ein und hast für 5 Positionen 5 Leute. Das muss doch der ganze Kader spielen können. Also vielleicht bin ich da auch sehr, sehr naiv, aber ich würde immer denken, man trainiert sowas dann ja auch mal in einem 11 gegen 11. Und man konnte jetzt ja zum Beispiel im Trainingslager nicht 11 gegen 11 spielen, weil man selbst bei 11 gegen 11 musstest du ja 4 oder 5 Positionen mit irgendwelchen Jugendspielern, wo sogar noch gesagt wurde, dass die nicht mal irgendwie zwingend dabei sind, weil man die dafür belohnen will, weil die halt ganz nah an der ersten Mannschaft dran sind, sondern einfach, man musste die halt mitnehmen, damit man halt fußballspielende Menschen hat, damit man nicht irgendwelche Freistoßmauer-Dummies auf irgendwelche elektrischen Spielzeugautos oder so kleben musste, damit die halt irgendwie die schnellen Flügelspieler simulieren müssen in irgendwelchen Trainingsspielen. So, du bist einfach ins Trainingslager gefahren und hattest irgendwie 16 Spieler. So, wie willst du denn da irgendwas Vernünftiges eintrainieren?
Also ich kann mir schon, also mit Hinblick auf die Zeit und dass das hier Priorität Nummer 7 ist, muss ich doch mal Moritz sagen. Ich glaube, dass das Argument nicht falsch ist und man kann das ja auf diversen Positionen durchspielen. Aber gehen wir doch weiter bei den Neuzugängen.
Genau, und ich meine, letztendlich haben wir das ja auch schon angekündigt, als die Saison vorbei war in der letzten Folge, dass man mit Sicherheit nicht den Kader zusammen haben wird. Wenn das Trainingslager beginnt.
Okay, dann würde ich sagen, dann Moritz hat es ja gerade schon angesprochen, sind ja auch durchaus gute Sachen passiert. Man hat nämlich wirklich eine Baustelle geschlossen und zwar mit den News vom heutigen und gestrigen Tage so richtig. Man hat mit Karol Niemczycki einen neuen Torwart dazugeholt, ablösefrei aus Krakau. Und rein vom Profil her klingt der erstmal ziemlich interessant. Sogar so interessant, dass man sich erstmal gefragt hat, deutet das auf einen kommenden Kastenmeier-Abgang hin? 24 Jahre alt, hat schon Erfahrung im Ausland gesammelt, hat wirklich halt auch schon einige Spiele in der polnischen Extraklasa gemacht, sieht da irgendwie relativ gut aus von dem, was man hört. Ein ganz anderer Torwart als Kastenmeier, auch gut und sauber auf der Linie. Nicht ganz so stark mit dem Ball am Fuß, das ist vielleicht nicht seine große Stärke, auch wenn er da jetzt, glaube ich, kein kompletter Holzfuß sein soll. Aber halt eben jemand, der halt einfach aus dieser polnischen Torwartschule kommt. Das heißt eben auch gute Strafraumbeherrschung und eben gute Spiele auf der Linie. Und hat mit Sicherheit irgendwie auch noch viel, viel Potenzial nach oben. Glaube ich, ein Transfer, wo man erstmal ziemlich zufrieden mit gewesen ist zu dem Augenblick, auch wenn es eben viele Fragen aufgeworfen hat, oder? Moritz, was hast du gedacht, als du davon gehört hast?
Ja, es haben sich ja, also erstmal habe ich gedacht, auf der Torwartposition hatten wir eine klare 1 und 2 und holen uns dann noch einen alten, erfahrenen als Nummer 3 dazu. Das ist ja dann, also als Wolf-Ersatz quasi. Deswegen finde ich es sehr schwer, das einzuordnen. Jetzt schreiben die, schreibt das größte Schmierblatt der Republik, dass Kastenmeier gerade den Vertrag verlängert hat oder am Verlängern ist quasi. Der Typ klingt super. Ich habe viel drüber weil wir haben ganz, ganz viel in der letzten Saison über diesen Spielaufbau und den fußballerischen Kastenmeier und so darüber gesprochen, was der dem Fußball der Fortuna gibt und nimmt und so. Und deswegen kann ich mir halt nicht vorstellen, vor allem, weil jetzt aus dem Trainingslager heraus nochmal diese Aussage von Daniel Thune kam, dass er sich eindeutig auf Kastenmeier als Nummer 1 festlegt. Und da geht ja ein ganzer Fußball mit einher. So. Und deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt nochmal sich krass ändert oder ob das geändert werden muss. Also mal sehen. Anscheinend sieht es für Dennis Gorka dann ja nicht so gut aus. Mal sehen. Ich weiß nicht,
das können wir festhalten mit Gorka, das ist sicherlich was.
Das ist halt schwierig, da jetzt so einen richtig, also einen wirklich klaren Gedanken, wie jetzt dazu zu fassen, was das jetzt bedeuten kann, weil ich glaube, genau wie bei Kastenmeier bei Gorka halt 2024 der Vertrag aus. Und es wird jetzt ja auch schon viel spekuliert, dass man den vielleicht nochmal ausleiht. Dafür müsste man jetzt aber wohl nochmal den Vertrag verlängern. Und da man ihm da jetzt ja eigentlich zwei sehr, sehr starke Leute vor die Nase gesetzt hat und ihm damit, glaube ich, ja auch klar signalisiert hat, dass man ihn im Augenblick einfach noch gar nicht irgendwie auf diesem Schritt sieht, den man sich von ihm erhofft, ist natürlich auch die Frage, ob er das halt wirklich machen will oder ob sich dann vielleicht die Wege jetzt dann in diesem Sommer sowieso dann schon mal endgültig irgendwie trennen mit Gorka. Ist irgendwie alles vorstellbar. Ich glaube, auch bei Kastenmeier ist, glaube ich, immer noch vorstellbar, wenn da jetzt irgendwie noch ein totales Mega-Angebot reinflattern sollte, dann muss Fortuna das wahrscheinlich machen. Da ist dann wahrscheinlich Niemczycki auch eine Versicherung einfach dafür. Aber ich glaube, es ist im Augenblick eigentlich die unwahrscheinlichste Variante. Auch wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Xabi Siebert quasi der klare Ersatz ist und damit auch ein bisschen mehr Spielaufbau wieder aus der Innenverteidigung bei der Fortuna Einzug hält. Das ist ja was gewesen, was die Fortuna in den letzten Jahren wirklich schmerzhaft vermisst hat. Da wird eben auch ein bisschen Verantwortung für den Spielaufbau von Kastenmeier halt genommen werden, was ihn vielleicht ein kleines bisschen weniger unverzichtbar macht, aber halt eben nur ein ganz, ganz kleines bisschen.
Ja, ich finde halt einfach, finde es halt irgendwie schwierig, dass man halt Jamil Siebert nicht nur die Defensivaufgaben jetzt zubuttert, sondern halt auch noch sagt, ja, das musst du auch noch machen.
Ja. Mal abwarten.
Also ich glaube, deshalb finde ich es gut, dass Kastenmeier da ist. Ich glaube nämlich nicht, dass es stimmt. Also ich würde sagen, dass Kastenmeier nach wie vor derjenige ist, der da wichtig ist. Und Jamil Siebert, wenn das gut läuft, ist das super. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. also möchte ich jetzt aus meiner Sicht sagen, nicht um zu sagen, ja, die Erwartungshaltung an denen vielleicht mal ein bisschen runterschrauben.
Auf jeden Fall, glaube ich, kann man sagen,
wirklich gut eingeschlagen, Siebert. Also bisher sind wohl alle sehr, sehr glücklich mit dem, was er zeigt. Sorry, wir sind beim Torwart.
Ja, und ich glaube, man kann auf jeden Fall sagen, wenn wir mal 48 Stunden zurückdenken, wie da die Situation auf der Torwartposition bei der Fortuna gewesen ist, dann kann man jetzt auf jeden Fall mal sich so ein bisschen zurücklehnen und mal ganz tief einatmen und zumindest da jetzt mal sagen, okay, damit kann man jetzt irgendwie erstmal in die nächsten Wochen gehen, ohne halt schlaflose Nächte zu haben. Also man hat da jetzt mit...
Bitte? Ist eine ernst gemeinte, hattest du das vorher? Ist eine ernst gemeinte Frage.
Ja, schon, weil ja, glaube ich, auch Alofs noch, also auch schon auch sehr, sehr klar gesagt hat, alle Spieler, deren Vertrag 2024 ausläuft, stehen zum Verkauf in diesem Sommer und natürlich auch Tanaka, aber halt vor allen Dingen hat er eben auf die Spieler darauf hingewiesen, ja, wo der Vertrag 2024 ausläuft. Das sind eine ganze Menge. Hat dann, glaube ich, hat dann ja auch nochmal besonders darauf hingewiesen, dass das eben vor allen Dingen für Carsten Meyer und für Emma Ioa gilt, dass man mit denen unbedingt verlängern will. Wenn sie sich aber nicht dafür entscheiden, wird man alles versuchen, die in diesem Sommer zu verscheuern. So,
und sorry, muss ich ganz kurz einhaken. Apropos Kommunikation, das geht über den Äther. Dann gibt es ein Interview mit Emma, der dann sagt, ja, nee, mit mir hat noch keiner gesprochen, aber es sind ja Profis, die werden schon wissen, wann die an mich rantreten. Ich bin Düsseldorfer Jung. Sorry, Kommunikation ist einfach ein Desaster. Jetzt darfst du weitermachen. Das regt mich so auf. Das kann man, ja.
Ja, man nimmt diese Details eigentlich immer nur so, man nimmt es einfach so hin. Ah. Das ist wieder so ein Punkt mehr, ein Puzzlestück mehr, das irgendwie in dieses Bild passt. Wieder ein kleines bisschen eine Indizie mehr in dem Editienprozess, den wir hier führen und wahrscheinlich auch noch die nächsten Wochen und Monaten weiter führen werden. Ich würde sagen, das ist es erstmal mit der
Torwart. Niederlage. Wir hoffen, eine krachende Niederlage in der Verhandlung am Ende zu erfahren und die Prozesskosten selber tragen zu müssen.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir beenden erstmal dann die Torwartposition hier und gehen wahrscheinlich zu den beiden Filetstücken, die Fortuna sonst auf dem Transfermarkt noch so erworben hat, mit Yannick Engelhardt und Vincent Vermey, beide vom SC Freiburg, der zweiten Mannschaft, kommt aus der dritten Liga. Und ich würde sagen, bevor wir die jetzt irgendwie auch nochmal genauer vorstellen, hören wir uns erstmal etwas Expertise an von den Jungs vom Sportcast Freiburg, unseren Podcast-Kollegen, die beiden uns hier etwas näher vorstellen werden.
So, liebe Düsseldorfer, liebe Grüße aus dem aus meiner Sicht etwas zu sonnigen Freiburg an den Rhein. Für eine kurze Einschätzung über eure beiden Neuzugänge Yannick Engelhardt und Vincent Vermey. Und das Ganze ist gar nicht so leicht zu beantworten in einem von beiden Fällen. Bei Yannick Engelhardt bin ich mir ziemlich sicher. Ich würde mich sehr wundern und würde meine Fähigkeiten, Fußball einzuschätzen, in Frage stellen, wenn Yannick Engelhardt kein sehr guter Zweitligaspieler wird. Er war letzte Saison im Drittliga-Jahr, dass man als Freiburg U23 auf Platz 2 in der dritten Liga abgeschlossen hat. Meiner Meinung nach der beste Sechser der Liga. Er hatte jetzt 2 Jahre in Freiburg. Das war im ersten Jahr schon ganz gut. Im zweiten war es sehr gut. Ich habe noch nie auf Drittliganiveau oder bei uns in der U23 jemand gesehen, der so ein gutes Gefühl für Räume hatte, der dem Spiel alleine durch seine Präsenz auf der 6 Struktur gegeben hat. Er ist schnell, zweikampfstark, passstark, zumindest im Drittliga-Vergleich. Ich bin gespannt, ob er in der zweiten Liga sofort einschlagen wird, weil das Spieltempo einfach nochmal viel höher ist und er dann vielleicht nicht ganz so sehr herausstechen wird. Aber da bin ich sehr froh, dass man sich allem Anschein nach als Freiburg eine Hand drauf gehalten hat. Dafür ist die Ablöse relativ gering für euch. weil ich weiß aus sehr sicherer Quelle, dass es auch Interesse aus der Bundesliga an Jannik Engelhardt gab. Deswegen, ich hoffe, dass er all das, was ich mir von ihm hoffe und erwarte, bei euch erfüllen kann, weil dann habt ihr sehr, sehr viel Spaß an ihm. Bei Vincent Vermeij ist das Ganze ein bisschen schwieriger, weil er nicht nur auch nicht bisher in der zweiten Bundesliga gespielt hat, sondern er auch ein bisschen älter ist und ich unschlüssig bin, wie gut sich seine Stärken übersetzen lassen, eine Liga höher. Er hat viele Tore gemacht für die Freiburg U23 in einer Mannschaft, die in den letzten Jahren häufig Probleme hatte, Tore zu erzielen. Und das jetzt nicht mal unbedingt, weil er die perfekte Chancenverwertung gehabt hätte, sondern weil er ein gutes Gefühl im Strafraum hatte und deswegen einfach sehr häufig in Abschlusssituationen gekommen ist. Ich glaube, mit einer besseren Chancenverwertung hätten es in den letzten beiden Saisons jeweils über 20 Tore sein können. Das war trotzdem gut, es waren jeweils über 10, aber da hat er noch ein bisschen mehr liegen lassen, als hätte unbedingt sein müssen. Aber es ist ja erstmal ein gutes Zeichen, wenn ein Stürmer in Abschlusssituationen kommt. Er ist dieser klassische Boxneuner. Er ist auch in Ordnung mit dem Rücken zum Tor, wenn er mit in der Luft angespielt wird. Aber es sind schon noch große Schwächen zu sehen, wenn es dann flach, wenn der Ball flach bei ihm am Fuß ist, wenn die Räume enger werden, wenn er weniger Zeit hat, sich zu entscheiden. Das ist technisch einfach nicht auf Top-Top-Niveau. Und dann ist die Frage, ob ihm sein großes Skillset, was er in der Box hat, ausreicht, um in der zweiten Liga ein Faktor zu sein. Das ist aktuell schwer zu bewerten. Er ist ordentlich gegen den Ball, er scheut da auch keine Wege, sonst kommt man in Freiburg in keiner Mannschaft zu Spielzeit. Also da muss man sich zumindest keine Sorgen machen. Aber wenn man eine spielstarke Mannschaft hat, wie ich Daniel Thunen einschätze, wie er eine aufziehen möchte, ist die Frage, ob er im Kombinationsspiel nicht eine zu große Schwäche ist, als dass er mehr als ein Rollenspieler wird für Situationen, in denen man ein Tor braucht oder wenn man weiß, dass man wirklich sehr viel Ballbesitz haben wird und immer wieder Situationen rund um den 16er. Kurz zusammengefasst, zwei Spieler, die in der dritten Liga auf jeden Fall herausgestochen sind. Zwei Spieler, bei denen die Zukunftsaussicht aus meiner Sicht unterschiedlich aussieht. Und mit Jannik Engelhardt jemanden, bei dem ich hoffe, dass ihr euch genauso schnell in ihn verlieben werdet, wie ich das fußballerisch getan habt. Und genau, arg viel mehr habe ich nicht zu sagen. Ich wünsche euch viel Erfolg in der Zweitligasaison. Werd alleine wegen den beiden häufiger ein Auge drauf haben und hoffe, ihr könnt ganz oben angreifen, weil die Fortuna in der Bundesliga hätte wieder was, finde ich. Ciao.
Ja, vielen, vielen Dank nochmal an den Patrick vom Spotcast. Das war eine ganz hervorragende Einschätzung. Da kann man sich ja gleich sehr, sehr gut darauf einstellen, was einen erwartet. Vielleicht fangen wir auch erstmal zuerst mit Jannik Engelhardt an. Ich glaube, wir haben ja auch schon ein bisschen über ihn geredet in der letzten Folge, als sich das alles anbahnte. Da wurde ja schon gesagt, dass Freiburg da eine Kaufoption gezogen hat, die wohl knapp an der Million war. Die soll wohl irgendwie ungefähr nur halb so hoch gewesen sein, weswegen jetzt auch für Fortuna diese Verpflichtung relativ gut darstellbar war, ihn für etwas mehr zu holen. Freiburg soll da jetzt ja, glaube ich, eine Rückholoption haben. Und alles, was man so hört, muss man ja eigentlich fast davon ausgehen, dass es eine gute Möglichkeit dazu gibt, dass er gar nicht so lange bei der Fortuna bleiben würde. Und wahrscheinlich ist das ja sogar das Best-Case-Szenario. Aber ich glaube, sehr, sehr viel von dem, wenn wir quasi mal ganz positiv an diese Saison rangehen und uns vorstellen wollen, was muss passieren, damit die Fortuna in dieser Saison eine gute oder vielleicht sogar eine sehr gute Saison spielt, beginnt und endet, glaube ich, mit Jannik Engelhardt. Und gerade wenn er vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen Ankunftszeit brauchen sollte, dann ist das ja eigentlich perfekt. Für den Fall, dass man zum Beispiel auch Tanaka noch verkauft, weil dann macht Tanaka vielleicht irgendwie die ersten Spiele und dann kann eben Engelhardt vielleicht irgendwann nach und nach das Zepter übernehmen. Aber ich finde, es klingt wirklich ganz, ganz hervorragend. Das ist vom Profil her wirklich absolut bemerkenswert, finde ich, dass Fortuna diesen Spieler geholt hat. Und da kann man wirklich die sportlich Verantwortlichen nur loben dafür. Das ist wirklich ein ganz, ganz hervorragender Transfer. Bitte mehr von solchen Dingen. Und ich bin wirklich gespannt, wie Engelhardt dann eben bei der Fortuna aussehen wird.
Also man konnte es ja zumindest schon mal in den Testspielen ein bisschen beobachten, wie er bei Fortuna Düsseldorf
aussehen wird. Und im Prinzip hat mir das genauso viel Spaß gemacht wie dem Patrick jetzt schon in den ersten Spielen, ihm zuzuschauen, weil mit einer Selbstverständlichkeit auch den Ball fordert, verteilt, also das Selbstvertrauen aus der letzten Saison definitiv mitgenommen hat. Ja, das Spiel von Fortuna auf jeden Fall bereichern wird, wenn denn er verletzungsfrei durch die Saison geht, auf jeden Fall eine Top-Verpflichtung, würde ich sagen.
Ja, ich meine, was will man anderes hören? Also wie viel besser hätte eine Einschätzung sein können? Ich glaube, nicht mehr viel. Das ist ja so, es ist sehr gerne gehört. Und wir müssen ja auch Dinge nennen, worauf man sich freuen kann. Und doch, gute Fußballer im Trikot der Fortuna zu sehen, die Dinge mit Ballen können, das ist doch was. Ja, und da kann man ja optimistisch sein, dass er das kann.
Ich möchte auch Tim noch beipflichten. Ich fand auch, also von dem, ich habe auch nicht mega viel gesehen, aber in den Testspielen, das, was ich gesehen habe, habe ich gedacht, wow, okay, der braucht eigentlich keine Anlaufzeit und ist direkt am Start. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen geknickt, weil ich so ein bisschen vergessen hatte, wie das mit diesem Rückkauf und so weiter war. Also so ein bisschen war das für mich so ein, der ist jetzt bei der Fortuna Ding, das ist irgendwie in den Hintergrund gerückt. Nichtsdestotrotz wahrscheinlich eine Verpflichtung, selbst wenn sie jetzt nicht klappen sollte, könnte man das wirklich niemandem zum Vorwurf machen. Das sieht fantastisch aus.
Genau, und wir haben ja auch die Gelegenheit genutzt, immer wenn wir über Neuverpflichtungen sprechen, um das Umfeld, in dem er sich bewegen wird, und Lu hat es ja auch schon mal angesprochen, die andere große Personalie ist ja Ao Tanaka, der wohl gerne wechseln wollen würde. Und der Verein wird ihm auch nichts in den Weg legen, weil sie Gelder brauchen. Das hatten wir schon mehrfach. Yannick Engelhardt sollte gesund bleiben, weil man natürlich auch, das ist eine Position, dieses Mittelfeld, richtig fett aufgestellt ist man da auch nicht, wenn man Ao Tanaka vor allem noch rausnimmt. Ne? Dann hat man halt Marcel Sobotka, Yannick Engelhardt, Nieto. Und Schinter Appelkamp ist eigentlich schon eine Nummer weiter vorne. Ne? Also das ist ja, es ist ja nicht ein äquivalenter Spieler.
Mhm. Was ich interessant fand, auch wenn das vielleicht einfach nur so ein bisschen ausprobieren, wie man es halt in der Vorbereitung macht, war, gegen Puskás Akademia hat man mit Yannick Engelhardt, Ao Tanaka und Marcel Sobotka in Dreier-Mittelfeld gespielt. Also das heißt jetzt, wenn Ao Tanaka wieder erwarten, doch nicht die Millionen einspielen sollte, die sich Klaus Allofs aus der Premier League erhofft, können die durchaus auch zu dritt auf dem Platz stehen. Das sah gar nicht so falsch aus, fand ich.
Das ist ja eigentlich sogar die Aufstellung, wenn ich mir überlege, dass Ao Tanaka bleibt, die ich mir wünsche. Mhm. Also das ist ja auch so, wäre irgendwie das spielerisch, auch wenn ich nichts gesehen habe, aber allein das, was uns ja jetzt von Yannick Engelhardt berichtet worden ist, lässt das ja nur das Schönste und Beste erhoffen. Mhm. Und das haben wir ja auch, drei im Mittelfeld haben wir ja letzte Saison schon durchaus gesehen, dass das in Tunes Vorstellungen eine Rolle spielen kann. Also das finde ich durchaus eine attraktive. Aber was ich sagen will, ist eigentlich, dass dieses Mittelfeld, da darf nicht viel passieren, was Verletzungen angeht. Das ist ein leistungsstarker Teil. Und wenn man fit ist, ja, und so weiter und so fort, ist das, glaube ich, nicht die Hauptsorge, die man haben muss, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht, aber es ist eben dünn.
Ja. Und es ist nicht mal der dünnste Mannschaftsteil.
Ist es nicht mal der dünnste Mannschaftsteil, aber bei den Innenverteidigern, da war es ja so, man hat halt das junge Talent, das halt zurückgeholt wird, man hat halt De Weijs, der halt letzte Saison nichts geliefert hat, man hat halt Hoffmann. Das war schon, ist auch leistungstechnisch dünn. Das Mittelfeld ist halt ist aber das Personal, das man hat, das ist schon, würde ich sagen, kompetitiv. Ja, so vor allem, wenn Ao Tanaka bliebe. Aber so noch ein Kaderspieler hätte wahrscheinlich nicht schlecht. Aber das ist jetzt so, wünsch dir was, weil da gibt es eben noch sehr, sehr, das ist Priorität Nummer 9 auf der Liste. Ja.
Ja, also ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass man nicht noch jemanden dazu holt, so einen Kaderspieler für die Position, wenn man Ao Tanaka abgibt, aber ich konnte mir viele Sachen auch nicht vorstellen. Also ich hätte mir auch niemals vorstellen können, dass wir jetzt eine Woche vor Ligastart aufnehmen und man halt keine Flügelspieler verpflichtet hat. Weder irgendwelche Schnellen noch irgendwelche Linksfüße, die ja Daniel Thune irgendwie immer wieder fordert, sondern einfach niemanden.
Ja, aber lass uns darüber erstmal als nächstes drüber. Ich google gerade mal, was Edgar Pripp macht, und während wir das machen, lass uns über Vincent Vermey.
Den Thune anscheinend eigentlich gerne behalten hätte. Aber das nur am Rande. Also Edgar Pripp damals.
Ja, ich glaube, wenn wir auf Vincent Vermey schauen, da kommt es, glaube ich, auch sehr, sehr stark darauf an, was man ihm halt eben für eine Rolle zugedacht hat. Und das ist ja, glaube ich, auch schon sehr, sehr klar geworden bei dem, was Patrick da gesagt hat. Ich habe den ja auch vehement gefordert, glaube ich, im letzten Podcast, den wir hier aufgenommen haben, und habe mich sehr gefreut, dass man den geholt hat, weil ich eben auch extrem davon ausgegangen bin, dass man ihn eben genau für diese Rollenspielerrolle halt eben holt. Also, dass man ihn quasi für die Minuten holt, die letzte Saison Ruven Hennings gespielt hat, und dass man dann aber auch noch jemanden holt, der quasi die Kubnatski-Minuten halt übernehmen wird. Glaube ich auch ehrlich gesagt immer noch, dass das der Plan ist, nur wird wahrscheinlich dieser Kubnatski-Ersatz, ich glaube, Tim hatte das in der letzten Folge schon so ein bisschen vermutet, dass man den ganz am Ende holen wird, Ende August, und darauf sollten wir uns wahrscheinlich erstmal einstellen. Trotzdem bin ich einfach mit diesem Vermey-Transfer extrem zufrieden, auch wenn er halt eben diese Lücken im Spiel hat. Aber das ist halt, glaube ich, jemand, den du erstmal irgendwie in jeden Kader halt reinpacken kannst. Alles, was man liest, zeigt halt, der arbeitet unglaublich viel für die Mannschaft, der zerreißt sich, und der hat eben, es ist, glaube ich, auch einfach ein guter Typ, ein bisschen so ein Sunnyboy, der hat bestimmt, glaube ich, die Möglichkeit, hier auch zu so einer Art kleinem Publikumsliebling zu werden. Und hat eben dann auch diese paar körperlichen Attribute, wie eben besonders seine Größe, die ihn halt eben in bestimmten Situationen zu einer echten Waffe machen können. Also ich finde gerade so beim Punkto Standardsituationen, ich ärgere mich jetzt eigentlich noch mehr, dass man Clara abgegeben hat, weil ich das so gerne gesehen hätte, wie man halt gerade bei Eckbällen, was man da alles einstudieren könnte mit so Kopfballverlängerungen am ersten Pfosten auf den zweiten mit Clara und Vermey und so weiter, und dazu dann noch, weiß ich nicht, was ja auch noch zwei, drei andere körperlich.
Komm mit Hoffmann vielleicht ja auch.
Ja, aber es ist dann mit Clara schon nochmal ein anderes Regalbrett irgendwie. Ne? Also das hätte ich einfach gerne gesehen. So oder so kann man natürlich aber immer noch jetzt tolle Sachen machen, finde ich, wenn du halt einen Spieler hast, der so groß ist. Auch wenn der jetzt, glaube ich, keiner ist, der so diese unfassbare Hangtime hat. Also ich glaube, so richtige Bananenflanken ist, glaube ich, gar nicht unbedingt das, wo er so richtig zur Geltung kommt, sondern viel besser wahrscheinlich so, immer so ein blödes Wort, aber ich glaube, so im die Fußballspieler nennen das halt immer so Bomben, also halt so quasi so Vollspannflanken, die man halt dann so zwischen Torwart und Innenverteidiger schlägt, dass dann halt wirklich nur so ein Riese noch irgendwie aus dem Stand da so ein bisschen drankommt. Ich hoffe, ich erkläre mich einigermaßen, aber ich glaube, da gibt es einfach viele Sachen, wo er halt glänzen kann. Das Problem ist nur, wer außer Nicolas Gavoury soll zum Beispiel diese ganzen Flanken schlagen? Es kann nicht immer nur über Eckbälle und indirekte Freistöße von Schinter Appelkamp gehen. Da muss auf den Flanken noch was passieren, und was
auch zum
ein ganz großes Problem ist, also es wirkt ja so, als ob man im Augenblick irgendwie ein bisschen damit plant, dass zum Beispiel eine Kaderstelle, wirklich eine volle Kaderstelle, Jonas Niemetz einnimmt, und zwar nicht in der Sturmspitze als reiner Konterspieler, sondern auch so ein bisschen als Spieler auf dem Flügel, und da sehe ich ihn halt einfach nicht, weil er, glaube ich, fußballerisch viel zu limitiert ist. Und wenn wir dann theoretisch mit Niemetz und Vermey halt zwei Spieler auf dem Rasen haben, die du im Grunde genommen nicht wirklich anspielen kannst, sondern die eigentlich nur dafür da sind, dass die halt eine Aktion entweder mit einem Sprint oder mit einem Schuss, einem Kopfball irgendwie abschließen, aber nicht wirklich in ein Kombinationsspiel sonst eingebunden werden können, ist das schon sehr, sehr viel.
Auch vielleicht liegt das daran, dass sie sich schon aus der letzten Saison oder gut kennen, aber Yannick Engelhardt hat auch mal so eine Halbfeldflanke jetzt im Testspiel geschlagen, die Vermey reingedrückt hat mit dem Fuß, was auch schön ist, dass er es auch mit dem Fuß kann, also keine Ahnung, das wird sich zeigen, aber wie gesagt, es ist noch nicht der Ersatz für David Kownacki.
Genau, und ich glaube, wenn wir ihn halt so betrachten, dass er halt eben weder die, also dass er eben nicht die Scorer-Punkte und die Minuten von Kovnatski ersetzen soll, sondern eben ablösefrei aus der dritten Liga kommt, für sehr, sehr kleines Geld mit Sicherheit eben nur die Scorer von Ruven Hennings auffangen soll, dann ist das, glaube ich, ein richtig guter Transfer.
So, jetzt atmen wir alle durch.
Ja, genau.
Gehen in uns.
Ich wollte auch gerade nochmal eine andere Ebene aufmachen, um uns nicht zu sehr im Detail zu verlieren. Oder hattest du gerade noch ein...
Nee, ich wollte über die Außenposition sprechen.
Ich war noch nicht ganz so weit. Ich kann dir die Vorlage geben und dann kommst du auf die Außenspieler zu sprechen. Ja? Man könnte so ein bisschen vermuten, dass der Kovnatski-Ersatz eigentlich Daniel Ginczek heißt.
Ja, ich weiß.
Der ja letzte Saison nicht so zum Einsatz gekommen ist, wie man sich erhofft hatte. Dann kann man weiterhin davon reden, dass der Hennings-Ersatz Vincent Vermey ist und dass ein Spieler X von Jona Niemiec oder Emma Ioa oder sowas. Vergesse ich gerade noch jemanden? Weiß ich nicht. Aufgefangen oder so. Ein dritter Stürmer könnte man auch kaderintern Lösungen suchen. Was, weil wir da jetzt die ganze Zeit so viel drüber gesprochen haben oder weil das immer wieder zum Thema wird. So, wenn sich keiner verletzt, wenn sich der und der nicht verletzt, wenn sich der und der nicht verletzt und so weiter. Wir haben noch nicht über Felix Klaus gesprochen, der, glaube ich, eine ziemlich gute Vorbereitung gespielt hat. Trotzdem, wenn sich keiner verletzt, gehen wir mal davon aus, wenn sich keiner verletzt auf seinen Positionen, Gavori sieht gerade gut aus, Zimbo ist, glaube ich, am Start, die Innenverteidiger hatten wir, das Mittelfeld hatten wir, das Zentrale, das offensive Mittelfeld mit Schinter wahrscheinlich, Schinter, Tanaka, so. Und die Sturmspitze. Wenn sich keiner verletzt, hat man trotzdem keine Flügelspieler, richtig?
Felix Klaus.
Emma Ioa.
Ja, ist ein Flügelspieler. Man hat keine Flügelspieler. Und das Ding ist halt, wenn sich keiner verletzt, das ist halt so ein Satz wie, ja, wenn die Erde flach wäre. Es werden sich Leute verletzen. Das ist jede Saison so. Also das ist ja erst schon mal der Punkt. Also ich habe das ja auch schon angebracht, aber das ist ja auch ein richtig, richtig großes Problem. Und deshalb aber trotzdem, also es fehlen einfach Flügelspieler und zwar defensiv wie offensiv. Ich möchte nicht nochmal den 30. Mal über Rechtsverteidiger sprechen, aber ich werde das 30. Mal über Rechtsverteidiger sprechen. Ja klar kann man sagen, Uccino kann das, der kommt aber aus einer schweren Verletzung wieder. Keine Ahnung, ja. Auf links hast du Benjamin Böckle. Natürlich, man kann halt immer noch hoffen, dass der halt Zeit brauchte, dass man ihm gegeben hat, dass er sich jetzt reinfuchst und dass der halt ein guter Ersatz ist für Gavori auf links. Kann sein, ich würde da nicht drauf wetten. Ja, und dann hat man auch einfach keine schnellen Außenspieler. Das gleiche Problem wie letzte Saison. Und es ist nichts passiert. Nichts. Und das ist echt richtig übel.
Und man hat immer noch nicht mal wenigstens einen Flügelspieler, der muss von mir aus gar nicht schnell sein, der aber Linksfuß ist. Das fordert ja Daniel Thun ja auch zusätzlich. Also der fordert ja wirklich wenig, aber der hat ja ein paar Sachen gesagt, wie nämlich zum Beispiel, dass er halt wirklich unbedingt, ja, er hätte natürlich gerne Tempo, aber er hätte eben unbedingt auch gerne einen Linksfuß für den Flügel und er hätte junge, entwicklungsfähige Spieler eigentlich lieber als diese etwas alt arrivierten. So, sonst sagt er ja wenig, aber das hat er zumindest mal gesagt und man hat einfach keins dieser Probleme angegangen. So, und das ist, ja, ich glaube wirklich, diese Flügelspieler sind halt das größte Problem, dass die halt immer noch fehlen und dass eben dieses Attribut Geschwindigkeit fehlt. Das kann auch echt einfach nicht sein. Ich glaube schon, dass man sich wahrscheinlich da auch so ein bisschen in die Tasche lügt und sagt, ja, wir haben ja Jona Niemiec, der kann ja irgendwie offensiven Flügel spielen. Das stimmt auch, aber halt eben nur als kompletten Rollenspieler. So, den kannst du, glaube ich, in die Mehrzahl der Systeme und Spielweisen, Klammer auf, was ist denn eigentlich die Spielweise, wie die Fortuna in der nächsten Saison überhaupt spielen will? Ich weiß es nicht. Wir nehmen fairerweise ja auch auf, bevor der letzte Test gegen Bochum kommt, der da bestimmt auch nochmal einiges sagen wird. Okay, fair enough, Klammer zu. Aber du kannst den einfach bei sehr, sehr vielen Sachen nicht einsetzen. Ich bin mir aber trotzdem fast sicher, dass man halt denkt, darüber haben wir ja Geschwindigkeit auf dem Flügel schon mal so ein bisschen abgedeckt und dann holen wir halt irgendwie noch einen eventuell dazu und dann ist es das gewesen. So, und das ist halt einfach grundfalsch, weil dass man jetzt diesen unglaublich dünnen Kader hat, das ist ja schon ein Problem an sich. Das Ding ist aber, letztes Jahr hatte man ja einen breiteren Kader, der auch im Vergleich schon sehr, sehr dünn war. Und es ist jetzt eigentlich nur noch schlimmer geworden.
Und es sind die gleichen Themen. Also man fühlt sich auch schon ein bisschen ähnlich, dass man immer das Gleiche sagt, aber es passiert nichts.
Ja, genau. Und das Ding, was glaube ich so ein bisschen die Taktik ist, sag ich mal, um davon abzulenken, ist, wenn denn die komplett erste Mannschaft auf dem Feld steht, dann ist das ja für die zweite Liga erstmal keine falsche Mannschaft. Also dann ist das eine Mannschaft, die wieder Platz 4 erreichen kann. Aber sobald da einer oder zwei ausfallen, sieht das schon ganz anders aus. Und genau das übertüncht das immer so ein bisschen, dass der zweite Anzug so gar nicht da ist. Also nicht nur nicht sitzt, sondern einfach schlichtweg nicht existiert.
Ja, das war nämlich das Ding. Letzte Saison war einfach der zweite Anzug halt einfach qualitativ fast gar nicht, also einfach nicht auf dem Niveau. Und sobald sich halt irgendwie zwei, drei Leute verletzt haben, konnte man halt einfach nicht mehr das Niveau halten. Jetzt hat man halt nicht mal Spieler, die das Niveau nicht haben. Also selbst das hat man irgendwie nicht mal genug. So, und
also ich glaube, da wird ja noch was passieren. Ne? Also das ist ja das Ding. Wir sind 20.07. nehmen wir jetzt hier auf. 6 Wochen sind noch zu gehen, damit da passiert ja halt noch was. Es ist halt zu spät, klar, aber das muss man natürlich noch im Hinterkopf behalten. Ne? Das ist ja nicht der Kader, mit dem wir dann halt nach Spiel 5 Mitte September nach Rostock fahren.
Klar, aber das ist eben auch, ich meine, das habe ich jetzt auch schon, glaube ich, mehrfach diese Folge gesagt, es ist eben auch wieder sehr, sehr spät, um halt anzufangen mit diesem Kader, halt Automatismen einzutrainieren. Ja, und ich frage mich wirklich, was, ich meine, letztes Jahr ist es ja schon so gewesen, dass es irgendwie schwierig gewesen ist, bei der Fortuna rauszuarbeiten, wie möchte man Fußball spielen, wie möchte man zu Toren kommen. Ich verweise da nochmal auf den Rasenfunk, wo es ja diese lange Rückschau auf die Fortuna gab mit mehreren Zweitliga-Experten, die sich auch alle am Kopf gekratzt haben und sich gefragt haben, was denn eigentlich die tiefere Idee bei der Fortuna ist und dass die Fortuna das einzige der Teams aus der oberen Tabellenhälfte gewesen ist, wo keiner wusste, was denn da eigentlich der tiefer hinterliegende Plan ist. Wie möchte man eben Fußball spielen? Und wenn ich jetzt auf die Fortuna schaue, dann weiß ich ja noch viel, viel weniger, was man tun will. Weil im Grunde genommen hat man ja einfach nur jetzt 2 oder 3 gute Einzelspieler rausgenommen oder man hat von mir aus 5 oder 6 rausgenommen und 3 hinzugefügt. Das heißt, es ist noch schwerer, so ein bisschen auf diesen Hero Ball zu vertrauen, also einfach darauf, dass halt die Einzelspieler es halt irgendwie schon richten werden. Aber was möchte man denn mit diesem Kader machen? Ich verstehe es nicht. Will man Ballbesitzfußball spielen? Möchte man Umschaltfußball spielen? Möchte man hochpressen? Was möchte man denn da tun? Ich verstehe es nicht. Und das ist nicht gut. Also natürlich kann es sein, dass jetzt da beim Spiel gegen Bochum, dass das irgendwie klarer wird, dass man dann auf einmal doch irgendwie eine tiefere Idee sehen kann, dass da jetzt bald irgendwelche Leute verpflichtet werden, die halt genau für diese Idee, Fußball zu spielen, verpflichtet werden. Aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Also man kann das schon sagen, für so Ballbesitzfußball hat man jetzt mit Yannick Engelhardt jemanden geholt, ganz offensichtlich. Vermeij ist halt jemand, der da auch reinpasst. Umschaltfußball, da fehlt das Tempo. Das kann man halt aktuell schon ein bisschen raus. Also es gibt schon so Indikatoren, dass man zumindest für bestimmte Szenarien das Personal aufgestellt hat in die Richtung, würde ich denken.
Ich würde aber auch sagen, dass ist das nicht genau das Problem, dass man halt manche Spieler wie zum Beispiel Vermeij oder Niemetz hat, die eigentlich nur auf einige wenige Szenarien passen. So, das ist ja gut, wenn du einen großen, breiten Kader hast, weil dann kannst du halt in verschiedenen Situationen verschieden reagieren. Aber das müssen ja eigentlich fast alle spielen, die da sind, zumindest im Augenblick. Und du müsstest halt so viele Spieler verpflichten, um halt irgendwie verschiedene Szenarien spielen zu können. Das ist ja eigentlich, also für mich im Augenblick einfach sehr, sehr schwer vorstellbar, dass das überhaupt noch möglich sein soll.
Alle anderen Positionen übernimmt Tim Oberdorf.
Ja, genau, der kommt ja dann wieder. Aber Leute, also wir hatten vor ein bisschen weniger als einem Jahr haben wir eine Folge aufgenommen, deren Titel war Die Reaktion wird niemals siegen. Wunderbarer Titel, muss ich uns selber loben. Da ging es aber vor allem darum, dass man eben in dem Fall das vierte Spielsystem gespiegelt hat und auf eine Raute gesetzt hat. So, und ich glaube, dass wir nach wie vor einen ziemlich guten Trainer haben, der gewisse Sachen mit dem Kader, der ihm zur Verfügung steht, einüben kann. Und ich glaube, das ist jetzt gerade geschehen. Also ich bin voll bei euch, da fehlen Leute und so, aber ich glaube, es gibt quasi eine coole Truppe von Leuten. Also ich glaube, es gibt gute Stimmung und es gibt so ein paar generelle Sachen, die ich durchaus gesehen habe durch alle Testspiele hinweg. Das ist zum Beispiel eine gute Boxbesetzung. Also es waren immer in der Angriffssituation viele Leute in der Box, ob da jetzt die Halbfeldflanke kam oder ob durch die Mitte Pässe gespielt wurden oder so. Es waren immer bestimmte Leute zu bestimmten Zeiten in der Box. Und ich würde jetzt sagen, Daniel Thun macht das jetzt so, wie er kann. Er nimmt das Spielermaterial, was er hat, was teilweise individuell gar nicht so schlecht ist, mit dem er gewisse Spielvarianten einstudiert und hat vielleicht auch gar keine andere Chance, um dann wieder statt so viele starke Spieler zu haben, mit denen er jetzt seit Wochen die Automatismen einprobieren kann, einstudieren kann, ein Grundgerüst haben, was er sich jetzt gerade aufgebaut und erarbeitet hat, mit dem man dann darauf eingehen kann, was der Gegner gerade anbietet. Und das hatten wir ja auch zum letzten Mal so eine Erkenntnis. Ich glaube, Jan hatte diese Theorie aufgestellt, dass das eigentlich der Tune-Fußball ist, das Geniale, den Gegner aus scouten und genau wissen, was da auf einen zukommt. Und vielleicht wird das auch in dieser Saison wieder der Fall sein müssen.
Gut, aber da wird man ja gegen Hertha nicht viel scouten können. Da weiß man überhaupt nicht, was da auf einen zukommt. dann ist die Frage, ob man dann nicht mal einen eigenen Plan braucht. So, ja. Und dann bin ich gespannt, was das sein wird.
Und die Frage ist ja auch immer, wie viel von diesem Plan kann man halt umsetzen, wenn halt an zwei oder drei Schlüsselstellen halt Spieler mal ausfallen oder vielleicht sogar mal an mehr, wie es halt ja in der letzten Saison zum Beispiel der Fall war. Also man macht sich ja einfach extrem abhängig, da haben wir es wieder mit der Abhängigkeit davon, dass man irgendwie verletzungsfrei durch diese Saison durchkommt und das ist ja komplett unrealistisch.
Sorry. Da erhoffe ich mir aber Verbesserungen, weil da ja schon von Tune auch kritische Töne kamen und dass er das auf dem Schirm hatte, dass es viele Muskelverletzungen gab und so und vielleicht wird das auch nochmal ein bisschen mehr Teil der Trainingspläne und so, dass man auf so ein paar Verletzungen ein bisschen präventiv quasi eingeht.
Ja, mit Sicherheit. Man hat, glaube ich, sogar erst heute irgendeinen Vertrag, also bekannt gegeben, dass man einen Vertrag mit einem österreichischen Datenanbieter eingegangen ist, der analysiert, der irgendwie, glaube ich, bei der Trainingssteuerung und so weiter einfach mehr Expertise dazu bringen soll. Also, dass man erstmal solche Wege geht, ist ja erstmal gut und dann hoffen wir mal, dass das funktioniert. Trotzdem macht es mich einfach wütend, das glaube ich, wenn ich mir anschaue, was so die wichtigsten Punkte waren, warum es im letzten Jahr nicht gut funktioniert hat, dass die eigentlich alle nicht angegangen sind. Ne? Angefangen mit dem dünnen Kader, die Automatismen, die Flügel, die Schnelligkeit und das darf man eben auch nicht vergessen, dass man einfach ganz, ganz viele Spiele nicht gewonnen oder verloren hat, weil man einfach nicht mehr Alternativen von der Bank bringen konnte. Also man plant ja bei der Fortuna einfach immer noch Kader so, als wäre 2019, so als ob man halt drei Wechsel hat. Uwe Rösler hat ja danach auch immer gesagt, als er noch bei der Fortuna Trainer war, dass er gerne einen dünnen Kader hätte. Und ich glaube, dass das Post-it, das man halt damals auf das Whiteboard mit der Kaderplanung geklebt hatte, als Uwe Rösler das gesagt hat, das hängt da einfach immer noch und so plant man einfach immer noch Kader und hinterfragt das nicht. So häufig ist es so gewesen, dass Daniel Thun die fünf Wechsel letzte Saison nicht ausgereizt hat oder erst ganz am Ende irgendwie in den letzten 5 Minuten nochmal irgendwelche Spieler gebracht hat, die aber auch einfach keinerlei Impact mehr bringen konnten. Das wäre auch wirklich gut gewesen, wenn man das mal geändert hätte, weil so viele Vereine, gerade die halt irgendwie auch mehr Erfolg hatten mit weniger Geld, die können einfach mit weniger Budget, die können einfach ein Spiel in den letzten Minuten einfach immer nochmal ändern mit den Wechseln, die sie halt auf der Bank haben, und da ist die Fortuna ja meilenweit von entfernt.
Darf man ja auch nicht vergessen, dass das mit den 5 Wechseln in Uwe Röslers Gedanken mit dem dünnen Kader noch nicht so eine Rolle spielte, ne?
Das war für den Zweitligakader, wie gesagt. Also
Okay. Ja, tatsächlich hoffen wir dann, dass es dann noch den ein oder anderen Zugang geben wird zu diesem dünnen Kader. Und möglicherweise ja auch noch vor dem anstehenden Spiel gegen Hertha, die, wie wir angedeutet haben, ähnliche Probleme haben. Also bei denen stehen momentan 2 Mittelfeldspieler, die das als Stammposition bekleiden, unter Vertrag. Und von daher ist es jetzt auch müßig, da genau drauf einzugehen, wie die spielen werden. Wir werden es halt, wie gesagt, in 9 Tagen sehen, welche Mannschaft da noch am wenigsten weit ist oder am wenigsten nah dran ist an dem, was sie in dieser Saison eigentlich leisten wollen.
Und es ist, glaube ich, auch müßig, darüber nachzudenken, jetzt quasi so einen Saisontipp schon rauszuhauen, auch wenn wir das beim Kicktipp erwarten von euch, weil sich halt noch so viel tun wird. Ne? 20. Juli, die Fortuna wird sich hoffentlich noch auf einigen Positionen verändern, andere Mannschaften das auch. Es ist halt irgendwie schwierig, da jetzt irgendwie einen Platz drauf zu packen. Und ich glaube, wir haben halt die relevanten Dinge, die jetzt den Saison beginnen und die vielleicht auch darüber hinaus die Saison prägen werden, hier schon genannt und worauf man jetzt einfach achten muss in den nächsten Wochen.
Ja.
Ja, also, ich denke auch, mein Tipp davon, wie das jetzt bei der Fortuna laufen wird, ist extrem abhängig davon, was irgendwie noch passieren wird, aber nicht desto trotz kann man natürlich jetzt trotzdem halt irgendwie einen Tipp abgeben. Das ist sowieso in der zweiten Liga immer ziemlich redundant, wenn halt irgendwie noch 5, 6 Wochen das Transferfenster offen ist, nachdem die Saison losgegangen ist. Es ist ja immer irgendwie sehr, sehr schwammig, was man da irgendwie so vermutet.
Aber es ist tatsächlich dieses Jahr extrem schwierig, weil ich glaube, dass es halt einfach noch bei vielen Vereinen so extrem volatil ist, was da auf dem Transfermarkt alles noch passiert. Von daher würde ich halt mal sagen, man wird mit Sicherheit nicht bis zum Ende, da müsste schon alles zusammenpassen, um den Aufstieg mitspielen. Alles andere lasse ich mal offen.
Jo, da hänge ich mich dran. 5., 6., 7.
Ja.
Ich finde, diese Folge ist eine komplette Anti-Saison-Vorschau-Folge geworden, irgendwie.
Nee, Janik Engelhardt, auf den kann man sich freuen.
Ja, aber ja, wir haben wenig darüber gesprochen, wie wir uns den Fußball der Fortuna in der nächsten Saison vorstellen, etc. Ja,
ehrlicherweise ist es auch ein Zeitproblem, weil wir jetzt schon sehr lange aufnehmen. Und wenn wir jetzt nur über taktische Formen. Ich würde auch sagen,
wir wissen es ja gar nicht.
Und das können wir auch quasi in den nächsten Wochen begleiten wir das ja und können das herausdestillieren, ob man da was erkennt.
Ja. Wir haben jetzt auch aus
Termin. Ich würde auf jeden Fall nur noch sagen.
Vor dem letzten Test aufgenommen, also schon vor dem Bochum-Spiel, wo ja gegebenenfalls morgen noch wegweisende Dinge sichtbar sind, die wir jetzt nicht sehen können, aber ich werde erst danach meine Kick-Tipp-Prognose abgeben.
Du musst trotzdem jetzt noch irgendwas sagen, damit wir das trotzdem noch in der Folge drin haben. Das ist für uns alle irgendwie ärgerlich, dass wir das so machen müssen, aber du musst jetzt schon noch einen raushauen.
Ich muss jetzt noch, ach so. Ja, also ich, Fortuna wird auf jeden Fall einstellig und nicht deutlich schlechter im Endeffekt als letzte Saison. Reicht das?
Ja, ich glaube, ich gehe da wahrscheinlich bei euch mit. Natürlich ein kleines bisschen negativer, damit man in dieselbe Tabellenregion einläuft, wird man extrem davon abhängig sein, dass es keine Verletzungen geben wird. Wenn man da irgendwie, glaube ich, eine normale Anzahl von Verletzungen hat, rechne ich mal so eher so rund um Platz 9 mit der Fortuna. Wenn man richtig Pech hat mit Verletzungen, kann man diese Saison echt auch unten reinrutschen.
Gut, 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 gut. Also,
Ich hätte ja Bock auf so eine Umbruchsaison. Jetzt kommen ganz viele junge Leute und so, aber so wird es ja irgendwie auch nicht verkauft und auch nicht angegangen.
Es ist aber genau das Gegenteil. Passiert.
Naja. Passiert.
Auf dann, jeden Fall ja, werden wir es begleiten. Wir hoffen, wir haben euch ganz viel Freude bereitet mit dieser Folge. Wir haben euch ganz neugierig gemacht. Ich hoffe, ihr könnt genau wie wir, man hat das ja, glaube ich, jetzt in dieser ganzen Zeit gehört, wir können es kaum noch erwarten, bis es endlich losgeht. Und ich glaube, spätestens wenn ihr diese Folge gehört habt, sollte es euch eigentlich genauso gehen. Und von daher wünschen wir euch noch ein paar schöne letzte Resttage des Sommers, bevor dann die Saison startet in knapp 10 Tagen und dann ein hoffentlich positives erstes Spiel gegen Hertha.
So sieht's aus.
Danach hören wir uns auf jeden Fall wieder.
Mach's gut. Tschüss.